Es war der letzte Schultag auf alle Fälle. Meine Frau war nicht zu Hause. Mhm. Und ich war zu Hause. Ich weiß gar nicht, womit ich da beschäftigt war. Irgendwie hatte ich was zu tun. Habe da, glaube ich, aufgeräumt ein bisschen zu Hause. Und ein bisschen Schreibtisch gemacht. Und kriegte einen Anruf. War Eckhard Rehberg am Telefon, der mir sagte, du hör zu, Michael. Du kannst jetzt Ja oder Nein sagen. Du musst dich aber schnell entscheiden. Ich gehe jetzt in den Landesvorstand und dann fällt eine Entscheidung. Willst du oder willst du nicht Landesvorsitzender werden? Also Eckhard, jetzt ja, mache ich. Braucht ihr mich? Ja, gut, mache ich.
In eurem Wahlprogramm bekennt ihr euch zum 1,5-Grad-Ziel vom Pariser Klimaabkommen. Warum finde ich aber kein Wort zum Thema Solar oder Photovoltaik, zum Thema Klimaneutralität, wie alle anderen Parteien außer die AfD, das Festschreiben, bis wann sie MV klimaneutral machen wollen. Ich lese auch nichts von Erdgas. Ihr unterstützt ja Nord Stream 2, richtig?
Unterstützen ist unterstellt, würde ich sagen.
Ja, wollt ihr Nord Stream 2 stoppen?
Nein.
Dann unterstützt ihr Nord Stream 2.
Würde ich nicht so sagen. Ich glaube, der hat sehr deutlich gemacht, und das ist auch glaubhaft, dass der nicht diesem rechten Spektrum angehört.
Ist die AfD in MV eine rechtsextreme Partei?
Gute Frage. Gute Frage.
So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind in der Mien. Wo genau?
In der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes. Das ist mal ein Gebäude der Molkerei gewesen, ganz ursprünglich.
Mhm. Was, wer bist du? Was machen wir hier?
Wir machen hier heute eine nette Runde und wollen uns über die Zukunft unseres Landes unterhalten.
Aber wer bist du?
Ach, ich bin Michael Sack. Ich bin derzeit noch Landrat in Vorpommern-Greifswald und möchte gerne Ministerpräsident in unserem schönen Bundesland werden.
Das heißt, du bist der Spitzenkandidat der CDU jetzt zur Landtagswahl.
Ja.
Warum bist du das geworden?
Weil ich glaube, in unserem Land geht etwas mehr, und da möchte ich gerne an vorderster Stelle mitwirken.
Etwas mehr? Ich meine, ihr seid ja schon an der Regierung. Also was soll da jetzt noch mehr gehen als Regierungsbeteiligung?
Ja, Regierungsbeteiligung ist gut, gar keine Frage. Da kann man schon eine ganze Menge bewirken. Aber entscheidend ist, wer vorne sitzt. Das heißt, die Richtlinienkompetenz obliegt immer dem Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin. Mhm. Und da denke ich, mit der Erfahrung, die ich mitbringe, kann ich eine ganze Menge leisten für unser Land.
Warum?
Weil ich das Land gut kenne. Und ich sehe, dass wir in der Zukunft einige Baustellen endlich klären müssen. Und da will ich gerne mitmachen.
Was für Baustellen?
Oh, da haben wir viele. Jetzt sind wir voll in den Themen. Schule würde ich gerne mit anfangen. Schule, Bildung. Von der Kita über die Berufsschule bis hin zu den Universitäten, Hochschulen haben wir, glaube ich, einiges in den nächsten 5 Jahren auf die Reihe zu bringen, damit wir zukunftsfähig werden und ganz besonders unseren jungen Menschen den Weg in die Zukunft so bereiten, wie es notwendig sein wird. Hm. Denn das Leben wird aus meiner Sicht deutlich digitaler künftig stattfinden. Das muss auch in der Schule, im Studium, vielleicht sogar schon in der Kita Einzug halten. Mhm. Ist der ländliche Raum. Ich komme aus dem ländlichen Raum, bin hier groß geworden, lebe im ländlichen Raum. Erlebe dort durchaus spannende Diskussionen mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, gibt uns auch die Chancen, uns zu entwickeln. Nicht so viele Regeln, die uns einschränken. Und da, gerade als Landrat auch jetzt und vorher als Bürgermeister, habe ich das an vielen Stellen erlebt, wo wir eigentlich mehr Vertrauen haben sollten in die Menschen, die vor Ort Entscheidungen treffen können und sollen. Da geht, glaube ich, deutlich mehr. Mhm. Thema der Wirtschaft. Themen der Wirtschaft. Es wird spannend sein, wie wir künftig das hinbekommen, unsere Wirtschaft voranzubringen, durch diese Pandemie zu bringen zum einen, aber gleichzeitig auch auf die Zukunft stärker auszurichten. Denn für mich zeigt sich momentan, dass wir zu viele Startups, Jungunternehmer aus dem Land verlieren. Wir bilden sie gut aus in unseren Hochschulen und Universitäten. Aber wenn es dann darum geht, ein Startup zu gründen, eine Ausgründung aus einem Institut zu fahren, dann ist das eine spannende Frage. Warum entscheidet man sich häufig für Berlin, Brandenburg oder auch Hamburger Ecke?
Hm. Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt, ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Gibt es denn trotzdem ein paar Startups im MacPom, auf die man stolz sein kann?
Ja, natürlich.
Welche so?
Eine Avocado zum Beispiel.
Was ist das?
Greifswald. Avocado.
Ja.
Online-Rechtsberatung ist ein deutschlandweit und mittlerweile darüber hinaus agierendes junges Unternehmen, sehr erfolgreich, mit Maximilian Block an der Spitze. Das ist, glaube ich, ein gutes Unternehmen. Mhm. Wir haben
Katapult gibt es auch noch.
Katapult gibt es auch noch, Kult Plasma gibt es noch in Greifswald, die Pads herstellen zur Wundbehandlung auf Plasmabasis. Mhm. Wäre auch so ein Startup. Ich glaube, wir haben schon welche, das ist nicht das Thema. Aber wenn man sich mit denen unterhält, dann stellt man fest, dass die durchaus über einige Schwierigkeiten berichten, die sie bei uns im Land hatten und die manchmal auch sie zum Verzweifeln bringen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir schauen müssen, wie wir politisch Entscheidungen so treffen, dass das einfacher wird. Wir werden denen nicht alles abnehmen können. Es ist, bleibt immer noch eine Unternehmung und ein gewisses Risiko als Unternehmer natürlich auch. Da können wir nicht überall, aber manche Hürden, denke ich, sollten wir schon mal drüber reden.
Aber jetzt ist ja der Wirtschaftsminister in MV ist ja schon von der CDU.
Ja.
Hätte er das nicht alles schon machen können, was du jetzt willst?
Die Frage habe ich jetzt ganz knallhart erwartet. Na klar. Ich trete jetzt aber an, um nicht über die 5 Jahre, die gewesen sind, zu reden, sondern ich bringe mich hier ein und sage, ich will das Land noch gestalten. Ich will nach vorne schauen. Und da sage ich, da geht deutlich mehr, auch mit der CDU. Sicherlich hätte man an der einen oder anderen Stelle mehr machen können, keine Frage. Aber jetzt geht es um die Wahl und die nächsten 5 Jahre. Und da denke ich, können wir auch als CDU manches anders machen.
Ja, also bezüglich der Zukunft kann man ja alles versprechen. Mhm. Geht ja auch um Glaubwürdigkeit. Man könnte ja mal, dazu muss man ja mal einen Blick zurück gucken.
Auch, ja.
Und zu sehen, okay, was haben sie versprochen? Was wollten sie machen? Wolltet ihr nicht das, was du jetzt schon sagst, schon vor 5 Jahren machen?
Ich meine, das war so deutlich in dem Wahlprogramm der CDU nicht drin.
2016 gab es noch keine Digitalisierung und Startup-Szene?
Doch, die gab es sehr wohl, aber das war nicht so deutlich im Wahlprogramm drin wie bei uns dieses Jahr. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ich denke, die 5 Jahre haben auch gerade, was Mecklenburg-Vorpommern anbelangt, nochmal einen ganz anderen Blick auf dieses Land gebracht, in den letzten 1,5 Jahre insbesondere. Ich erlebe, dass viele junge Leute gerade schauen, wie sie im ländlichen Raum sich auch wiederfinden. Das ist und da gehört diese Startup-Szene ein Stück weit mit zu. Wir haben eine durchaus einige Unternehmen, die momentan schauen, wie sie in diesen ländlichen Raum auch sich niederlassen können, raus aus Städten. Und das ist, glaube ich, eine spannende Entwicklung. Da hat unser Land eine Chance.
Aber was hat denn dein Wirtschaftsminister verpasst? Du hast ja gesagt, da gab es ein paar Punkte.
Nein, die Frage ist, wie kriegen wir das künftig besser hin zwischen Bildungsministerium auf der einen Seite, für die Universitäten zuständig, mit der ganzen Thema Transferbeauftragte innerhalb der Universitäten und den Instituten, dann aber den Absprung zu schaffen hin in die Wirtschaft. Das heißt, diese Ausgründungen, die Absprünge aus den Universitäten zu nutzen, um dann nahtlos nach Möglichkeit dieser Gründer sozusagen zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, nicht so klar gewesen in den letzten 5 Jahren und so gut. Und dabei gibt es einen entscheidenden Punkt, da müssen wir besser werden als Land. Es geht um die Finanzierung. Wenn ich frisch von der Uni komme, habe ich in der aller Regel kaum Startkapital. Mhm. Ich komme nicht richtig los. Und hier müssen wir deutlicher werden oder deutlich besser unterstützen, dass es einen Grundstock geben muss. Und da braucht es eine Szene auch dahinter, der Finanzierer. Und da kann, glaube ich, das Land eine Rolle einnehmen. Und das ist anders als das, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben mit unserer Beteiligungsgesellschaft des Landes und so weiter, haben wir Regularien. Die greifen eher später, für die Unternehmen etwas später. Und da, glaube ich, müssen wir tiefer rein, genauer rein, passgenauer rein.
Ich habe jetzt noch nicht gehört, was dein Wirtschaftsminister hätte besser machen können. Ich meine, die Probleme sind ja jetzt nicht seit dem Wahlkampf bekannt.
Die sind schon länger bekannt. Sicherlich hätte der da loslegen können. Keine Frage. Hätte er machen können, hat er aber nicht.
Sollte der im Amt bleiben, wenn du Ministerpräsident wirst?
Darüber unterhalten wir, wenn das Wahlergebnis steht. Und ich weiß, wie viele Ministerposten wir besetzen könnten vielleicht. Das weiß ich am Wahlabend sicherlich noch nicht, weil wir erstmal sondieren müssten, mit wem man dann überhaupt in einer Koalition ist. Aber
würdest du mit jedem koalieren?
Nein.
Mit wem denn nicht? Mit welcher Partei?
Mit der AfD nicht und mit den Linken nicht.
Warum nicht?
Ja, fällt aus.
Ja, aber warum nicht mit der AfD?
AfD ganz klar. Sie sind für uns kein Koalitionspartner. Wenn irgendeine Partei die AfD nicht braucht, dann die CDU, muss man so ganz klar sagen. Mhm. Und die sind für uns definitiv nicht der Partner, den man braucht, um dieses Land voranzubringen.
Warum?
Aufgrund ihrer Ausrichtung. Aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie Politik machen, Jetzt kommt die Frage, warum und wie, klar. Ich denke, es gibt eine klare Grundsätze innerhalb der CDU. Die CDU ist eine breit aufgestellte Volkspartei, vielleicht die letzte noch, die es überhaupt in solch einer Breite gibt, mit durchaus sehr unterschiedlichen Strömungen auch. Angefangen vom konservativen Flügel, wenn man so will, von einer Gruppe von Menschen, die eher schauen, wie man etwas, eher konservativere Politik in dem Sinne, dass sie das Gute bewahren wollen. Mhm. Manche sagen natürlich auch altbackend unterwegs sind, bis hin aber auch zu christlich-sozialen Strömungen, grünen Strömungen. Also das Thema zum Beispiel der Bewahrung der Schöpfung ist ja ein Gründungsthema der CDU gewesen. Also unsere Urgroßväter, die mal die CDU aus der Taufe gehoben haben, haben dieses Thema als eines der Schlüsselthemen überhaupt ins erste
Klima kommt Buch geschrieben.
Ja, ja. Ich will ja die Brücke schon mal bauen. Ja. Das ist ein spannendes Thema auch. Und diese Breite, die wir damit auch innerhalb dieser CDU haben, ist sehr spannend. Aber Fakt ist eines, es gibt für mich keine Andockpunkte an die AfD. Also und die Linke.
Zu Linken kommen wir gleich. Sind irgendwelche AfD-Mitglieder in den letzten Jahren zu euch übergetreten? Und treten die jetzt zum Beispiel für euch an?
AfD-Mitglieder sind nicht zu uns gekommen, nur welche, die mal in der AfD waren.
Und die können bei euch antreten und Politik machen?
Die können durchaus.
Ja. Warum?
Es hängt immer sehr auch von der Person ab. Und wir haben natürlich schon in der AfD sehr unterschiedliche Personenkreise. Aus meiner Sicht ist die AfD in den letzten Jahren deutlich nach rechts gerutscht. Und die, die sich mal gerade aus diesem Wirtschaftsflügel der AfD, gerade am Anfang, also vor der Flüchtlingskrise, die da drinnen waren, da sind durchaus einige, die ich nicht in der rechten Ecke verorte, die rein aus wirtschaftspolitischen Interessenlagen sich mal in dieser AfD wiedergefunden haben. Und wenn es Menschen gibt, die glaubhaft machen können, dass sie nicht diesem rechten Spektrum anhängen.
Wie macht man das, Michael Sack, glaubhaft? Okay, ich war jetzt bei der AfD, die mit Verfassungsschutz als rechtsextreme Partei.
Seit wann?
Seit letztem Jahr offiziell, ne? Bundesverfassungsschutz. Ja, davor war es halt sehr offensichtlich und der Verfassungsschutz.
Naja, der Verfassungsschutz.
Als Beobachtungsfall, jetzt ist es offizieller Verdachtsfall.
Genau. Und diejenigen, die wir jetzt in der CDU haben, ein Dr. Matthias Manteit zum Beispiel, ist ja so einer, auf den es dann vielleicht hinausläuft, wenn man über Namen redet. Ich glaube, der hat sehr deutlich gemacht und das ist auch glaubhaft, dass der nicht diesem rechten Spektrum angehört.
Ist die AfD in MV eine rechtsextreme Partei?
Gute Frage. Gute Frage. Es hängt von den handelnden Personen sehr stark ab, natürlich. Und ich würde momentan eher davon ausgehen, dass sie immer stärker dahin tendiert. Ich würde es so nennen. Ja, die Richtung ist klar bei denen, aber sie tendieren immer stärker in diese Richtung.
Also sind sie noch rechtsradikal?
Rechtsradikal würde ich sie noch nicht einstufen. Aber ich bin ja nicht der Verfassungsschutz.
Ist ja irgendwie so die Vorstufe vom Rechtsextremismus.
Von mir Verfassungsschutz antworten zu geben.
Ich möchte von dem CDU-Chef hier eine politische Einordnung.
Ja, aber da würde ich schon ganz gerne dann auf unsere Behörden am Ende dann auch lieber zurückgehen, weil die können das besser definieren, weil viele Informationen, die dort vorliegen, die habe ich schlicht und ergreifend nicht, um das besser zu klassifizieren.
Sollte der Landesverfassungsschutz die AfD beobachten?
Ich glaube, so wie das derzeit ist, nein, weiß ich nicht.
Nein.
Das ist eine Frage.
Wird ja als Demokratie gefährdend eingeschätzt.
Ja, aber jetzt möchtest du von mir eine Antwort haben, wo ich gar nicht die vorliegenden Informationen habe. Ich müsste ja wissen, was dort an Informationen in den Behörden vorliegt. Die habe ich doch gar nicht.
Du wirst doch jetzt in den letzten Jahren gemerkt haben, wie die AfD hier drauf ist. Und da gibt es viele Rechtsextremisten.
Ja, aber bevor man eine Partei beobachten lässt, glaube ich, braucht es deutlich mehr als ein Bauchgefühl. Dafür sind wir in einer Demokratie unterwegs und so einfach ist das nicht. Es braucht handfeste Beweise.
Wenn der Bundesverfassungsschutz die beobachtet,
ja,
dann glaubst du nicht, dass man da hier auch mal hingucken soll?
Naja, wir haben da ja schon noch auch andere Flügel beziehungsweise andere Truppenteile, wenn ich nach Thüringen gucke. Ich glaube, das ist schon noch eine andere Qualität, die wir da haben. Da weiß ich jetzt aber nicht, wie das im Bundesverfassungsschutz gemacht wird, ob die nur die Bundes-AfD beobachten oder auch die einzelnen
Länder. Macht Höcke hier keinen Wahlkampf?
Plakat habe ich nicht gesehen.
Ja, Auftritte, ja, aber Auftritte, gemeinsame Auftritte.
Ich habe keine Ahnung, was die AfD macht. Ich nehme die gar nicht wahr, wenn ich ehrlich bin. Also ich nehme die momentan in diesem Wahlkampf als Personen. Doch gestern hatte ich mal eine Podiumsdiskussion, da saß einer mit mir drin. Ansonsten habe ich die. Ich überlege gerade, ob ich in Schwerin in der Runde. Nein, ich glaube, da war kein AfD. Also ich nehme die auch veranstaltungsmäßig nicht wirklich wahr. Das mag daran liegen, dass mein Kalender ziemlich voll ist und ich fokussiert bin auf meine Termine. Mhm. Aber ich nehme die momentan so nicht in der Bevölkerung, beziehungsweise kriegt da auch keine Resonanz von unseren Menschen, dass da irgendeiner, man hört ja ab und zu, ich war da gewesen bei Auftritten und ich habe bis jetzt keinen, nein, ich glaube, die sind wenig zu sehen.
Glaubst du denn, dass die AfD eine demokratische Partei ist?
Nein.
Aber ob die das vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll, wenn sie keine demokratische Partei für dich ist, weißt du nicht.
Nochmal, die Entscheidung Verfassungsschutz.
Der Verfassungsschutz ist ja für die Demokratie da.
Ja, aber das ist doch wenn der Verfassungsschutz eine Partei beobachten soll, dann muss es dafür handfeste Beweise geben. Es kann nicht einfach jemand hingehen und sagen, ich hätte mal gerne gesehen, was die da so tun.
Naja, die Beobachtung ist ja dafür da, damit es die Beweise geben kann.
Ja, dazu braucht es aber Anhaltspunkte. Dazu braucht es Anhaltspunkte, Anlässe. Und ich kenne diese jetzt nicht. Ich weiß nicht, was da an Informationen vorliegen. Ich glaube, das geht uns allen so. Wenn es dort aber Anlässe gibt, dann gehe ich fest davon aus, dass unser Verfassungsschutz dort einen Blick drauf hat.
Sollten die Linken beobachtet werden?
Ähnlicher Fall, aber anders gelagert.
Sind es Linksextremisten?
Nein. Die Linke und Linksextremisten, das nochmal, es gibt die Partei. Mhm. Und die Frage ist, haben Sie Linksextremisten in Ihren Reihen? Das ist doch die Frage. Die
gibt es
die? So, naja, man sagte, wir haben ja schon mal wenn man mal die NPD nimmt, wir haben ja schon mal ein Verfahren gehabt, wo, glaube ich, sehr hohe Hürden auch nochmal hingelegt wurden. Und die Frage ist doch, gibt es in diesen Reihen Menschen, die mit linksextremistischen Tendenzen so einflussreich sind innerhalb der Partei?
Kennst du welche in MV?
Die Linken, die ich kenne, mit denen ich zu tun habe, waren zum Teil in Verwaltungsverantwortung. Zum Beispiel meine Vorgängerin als Landrätin, Dr. Bärbel Sörbe.
Mhm. Ist das ein Linksextremist?
Nein. So würde ich sie nicht einstufen.
Aber mit ihrer Partei möchtest du nichts zu tun haben?
Nein. Nicht auf der Landesebene. Ganz klar, in der Landespolitik ist das eine andere Situation. Ich glaube, die Diskussionen auch gerade hier bei dir haben das auch nochmal gezeigt. Wir müssen genau unterscheiden, auf welcher Ebene wir unterwegs sind. Sind wir in einer kommunalen Ebene? Dort gibt es in der Regel keine Koalitionen als solche. Und deswegen gibt es auch solche Bündnisse nicht, wie wir sie auf der Landesebene finden. Trotzdem gibt es häufig Situationen in der Sache, dass Entscheidungen in Kommunalparlamenten auch gemeinsam getragen werden.
Aber du würdest schon sagen, dass die Linken hier in MV eine demokratische Partei sind?
Sonst würden sie vom Verfassungsschutz beobachtet.
Warum würdest du denn nicht mit ihnen koalieren wollen?
Weil ich glaube, dass die Inhalte nicht so passgenau sind, dass man zwischen der Linkspartei und der CDU nach jetzigem Stand eine Koalition hinbekommt und weil wir auch aus der Entwicklung heraus, ich denke, das wird nie funktionieren, das zusammen auf der Landesebene durchzutragen.
Aber hat doch jahrzehntelang funktioniert.
Wo?
Die CDU war der Blockpartei während des SED-Regimes.
Gut, wie lange ist das her?
Seit 1989.
Und da war es aber andersrum.
Da war die CDU quasi auch Teil des SED-Regimes.
Auch, ja. Die CDU gab es.
Da gab es ja quasi schon Überschneidung.
Nein, aber ein großes Thema ist ja nach wie vor die Distanzierung auch. Und ich weiß ja, wo die Reise jetzt ein Stück weit hingeht, glaube ich. Die Distanzierung von dem, was zu DDR-Zeiten passiert ist. Mhm. Das ist auch ein, und dieses Geschichtsvergessen, beziehungsweise man darf die Geschichte auch nicht ganz außer Acht lassen, nicht vergessen an dieser Stelle, denke ich. Und das ist ein Thema innerhalb der CDU, wo wir auch klar sagen, so wird das nicht funktionieren dann.
Hat die CDU-MV ihre Vergangenheit aufgearbeitet im DDR-Regime? Würdest du sagen, dass ihr da vorbildlich wart? Das wird ja der Linken immer vorgeworfen.
Ja, das ist eine interessante Frage, auf die ich heute in der Tiefe keine Antwort geben kann, weil ich mich damit noch nicht befasst habe, bin ich ganz ehrlich.
Du bist in der DDR groß geworden. Wann hast du gemerkt, dass du in der Diktatur lebst?
Wenn ich ehrlich bin, am Tag, als die Mauer gefallen ist.
Vorher nicht? Was hast du vorher gedacht, wo du lebst?
Nein, wenn das war, so wie du aufwächst bis zum 16. Lebensjahr, also ich war 16, als die Mauer gefallen ist, wenn du deine Kindheit verbringst und eigentlich in dem Umfeld, in dem du groß wirst, nichts anderes kennst, sozialisiert bist, auch von den Moralvorstellungen her, von der Gesellschaft her, du nichts anderes kennenlernst. Und ich habe nichts anderes kennengelernt. Dann fällt es einem, glaube ich, als Kind und Jugendlicher schon schwer zu sagen, ist das jetzt Freiheit? Bin ich jetzt eingesperrt? Ich denke, das ist schon ein Thema. Mhm. Das ist schwer bis dahin zu bewerten.
Hast du dich nicht gefragt, warum die Leute demonstrieren und warum jetzt die Mauer fällt, was das zu bedeuten hat?
Das auf alle Fälle. Deswegen sage ich ja, vielleicht waren es auch die Demonstrationen. Ich kann es nicht genau festmachen an einem Tag. Eigentlich hätte ich gesagt mit dem Mauerfall, ich erinnere mich noch an meinen besten Schulfreund. Wir sind morgens beide zur Schule gegangen und eigentlich hatten wir überlegt, du weißt was, wir gehen heute nicht zur Schule, wir fahren nach Berlin.
Habt ihr gemacht?
Nee, haben wir nicht gemacht. Ich glaube, das wäre auch nicht gut gekommen zu Hause.
Habt ihr zu Hause nie mal irgendwie geredet oder so? Was haben die Eltern gemacht? Waren sie in der Partei?
Nein, meine Mutter hat in einer Gärtnerei gearbeitet als Buchhalterin und mein Vater ist Meliorationsfacharbeiter, der hat in der Melioration gearbeitet. Also in dem Sinne waren die angestellte Arbeiter, wie man so möchte.
Konntet ihr zu Hause Honecker-Witze machen?
Ja.
Ja? Bei uns zu Hause nicht?
Ach doch. Da gab es schon mal das eine oder andere, wo dann geschmunzelt wurde. Doch, doch, doch. War nur nicht an der Tagesordnung, würde ich sagen, aber...
In der Schule?
Nein, Schule weniger.
Hast du dich nicht gefragt, warum das nicht möglich ist?
Es war selbstverständlich in gewisser Weise als Kind und junger Mensch. Also wenn wir heute mit dem Blick, und das ist ja das, was ich meine dabei, mit dem heutigen Blick da drauf schaue, ja klar war das. Aber es war ganz klar, in der Schule gibt es dieses Verhalten, zu Hause gibt es dieses Verhalten.
War die DDR ein Unrechtsstaat?
Ja.
Warum?
Für mich ist der größte Ausdruck eines Unrechtsstaates das Ministerium für MFS. Wenn man solch
die Stasi.
Wenn man solch einen Apparat unterhält, um das eigene Volk zu bespitzeln, Menschen zu schikanieren, ihnen das Leben schwer zu machen, sie auch in ihren Grenzen festzuhalten. Und da komme ich jetzt aber zum Punkt, ab wann ist der Zeitpunkt, wo man so etwas spürt? Wie gesagt, für mich war das, mag an Kind und Jugend hängen auch ein Stück weit diese Zeit. Aber ich denke, das ist Ausdruck eines Unrechtsstaates. Weil das gehört sich einfach nicht, dass man bis in die privatesten Ecken, bis auch in der Konsequenz, dass Familien drunter gelitten haben, dass Familien vielleicht auch zerstört wurden. Nee, die wurden zerstört, das kann man so ganz klar sagen. Das ist, glaube ich, schon Unrecht. An dieser Stelle also hat ein Staat so nicht zu agieren.
Ich habe ja auch Manuela Schwesig und Simone Oldenburg das gefragt. Die lehnen das ab, den Begriff, weil sie meinen, wenn jetzt Michael Sack sagt, das ist ein Unrechtsstaat, dann würde damit die Lebensleistung vieler Bürger und Bürgerinnen in der DDR abgewertet.
Das sind zwei Paar Schuhe.
Warum?
Das muss man ganz, ganz sauber trennen. Ich glaube, die DDR-Zeit war für viele, wie auch für mich, auch eine Zeit, ich hatte eine tolle Schulzeit, eine tolle Kindheit und Jugend. Das ist doch ausgenommen davon. Ich hatte meine Freunde, ich habe im Verein Tischtennis gespielt, ich habe ein familiäres Umfeld gehabt. Das ist doch ausgenommen. Meine Eltern haben gearbeitet, das ist doch ausgenommen. Und dass ich in gewisser Weise auch heute noch stolz darauf bin, was ich in dieser Schule gelernt habe. Das will ich gar nicht unter den Scheffel stellen. Das ist, glaube ich, etwas, worauf man auch selbst stolz sein kann. Man muss das, glaube ich, sehr trennen. Auf der einen Seite das Persönliche und so, wie viele Menschen in unserem Land gelebt haben damals, war für sie klar, dass sie sich an gewisse Regeln zu halten haben. Und wer sich dran hält, ist nicht frei davon, dass er nicht trotzdem beobachtet wurde. Aber in der Regel war es dann so, dass er nicht mit Repressalien rechnen musste. Aber es geht ja auch darum, wie gehe ich um mit Kritiker? Mhm. Wie gehe ich mit den Menschen um, die Dinge anders sehen? Mhm. Und daran entscheidet sich doch, ist das ein Rechts- oder ein Unrechtsstaat? Und das ist doch das Entscheidende, dass es durchaus sehr willkürlich dann auch zur Entscheidung gekommen ist, zu persönlichen Nachteilen, dass Menschen eingesperrt wurden, die sich eben auch gewehrt haben, die eine andere Meinung hatten. Und das ist doch das Entscheidende. Das ist für mich da kommt doch der Unrechtsstaat so richtig zum Vorschein.
Bis 16 warst du noch DDR-Bürger? Hm? Was wolltest du? Du wusstest ja nicht, dass die DDR das Regime fällt. Was wolltest du werden damals? Vor dem Mauerfall.
Ja, also ich wäre gerne Förster geworden.
Warum?
Ich bin als Kind und Jugendlicher gerne draußen gewesen, bin viel mit meinen Kumpels im Dorf nach der Schule unterwegs gewesen, bin gerne im Wald unterwegs gewesen. Also draußen war wichtig für mich. Computer, Fernsehprogramme gab es alles gar nicht. Heute unvorstellbar, aber das war damals so.
Westfernsehen hast du nicht geguckt?
Es war eine Strafe, Hausarrest zu haben oder Stubenarrest zu haben. Ne? Es war eine Strafe, also hat man tunlichst alles getan, damit das nicht vorkommt. Und diese Freiheit zu haben nach der Schule, fix die Hausaufgaben, manchmal auch eher weniger. Und dann aber mit den Kumpels draußen zu sein, war eine schöne Kindheit und Jugend, die ich auf dem Dorf erleben durfte.
Aber Förster hättest du jetzt auch nach der Wende werden können.
Ja, und ich bin dann aber trotzdem nicht Förster geworden, weil ich hätte dazu zumindest eine Lehre machen müssen in dem Bereich Forst oder aber dann das Abitur. Und ich habe das eben nicht gemacht. Ich bin nach der 10. Klasse in eine Berufsausbildung gegangen zum Bauzeichner. Habe meinen ersten Lehrvertrag unterschrieben im Landbaukombinat Neubrandenburg, Außenstelle Prenzlau. Und habe dann die Berufsschule in Prenzlau besucht und auch den Ausbildungsbetrieb dort gehabt, also die Außenstelle. Und nach wenigen Wochen gab es dann die Situation, dass unsere Ausbildung umgestellt wurde auf eine dreijährige Ausbildung bei der IHK, also von 2 Lehrjahren war das zu DDR-Zeiten. Ich bekam einen neuen Ausbildungsvertrag, alle wurden übernommen, alle Auszubildenden, wir waren, meine ich, 11 in der Gruppe, wurden übernommen. Und es wurde dann unser Landbaukombinat umgewandelt in eine GmbH und wir haben alle dort dann einen Ausbildungsvertrag gehabt und konnten dann auch zu Ende lernen. Und
was war das Ziel? Was wolltest du werden? Bauzeichner?
Damals war die Frage BMSR-Technik oder Bauzeichner. Das waren die beiden Berufe, die man mir vorgeschlagen hat, beziehungsweise die man mir ans Herz gelegt hat, die zu werden. Was anderes gäbe es nicht.
Und mich halt nicht gesagt, ich will hier Förster werden, Leute.
Keine Chance. Nee, nicht in dieser. Na, es ging eben nicht. Es ging nicht.
Gab schon genug, oder was?
Keine Ahnung. Das war aber noch, also DDR-Zeit war ja auch Planwirtschaft. So, war bei mir nicht geplant scheinbar. Und Wunsch hin oder her? Passiert nicht. Also Bauzeichner und dann ist aber mit der Wende und dieser Lehre für mich klar geworden, ich will gerne was anderes machen. Und ich habe mich dann nochmal auf die Schulbank gesetzt und habe mein Abitur nachgeholt. Ich habe noch 2 Jahre dann am Gymnasium in Lötz die 11. und 12. Klasse nachgeholt, habe mein Abitur gemacht. Und dann war aber auch der Försterwunsch weg. Und ich habe gesagt, ich will gerne aus dieser Erfahrung heraus als Bauzeichner gerne Bauingenieur werden. Und habe mich dann in Weimar eingeschrieben als Bauingenieur. Unglaublich.
Konnte man das hier nicht studieren?
Ich glaube, Wismar ginge damals noch und Neubrandenburg war, glaube ich, auch noch da. Ja, war auch noch. Ich wollte aber gerne im Osten bleiben, aber so weit wie möglich weg von Mecklenburg-Vorpommern.
Warum?
Einfach über den Tellerrand gucken. Also ich fühle mich hier pudelwohl und das war im Nachgang auch die richtige Entscheidung, einfach mal andere Regionen kennenlernen, andere Menschen kennenlernen, einfach mal den Blick über den Tellerrand nehmen. Und habe eine schöne Studienzeit in Weimar gehabt.
Wie lange studiert man da?
Regelstudienzeit 5 Jahre.
Hast du geschafft?
Ich habe 5,5 gebraucht, weil ich in den letzten 2 Jahre, glaube ich, war das gut. Also ich will mich jetzt nicht ganz festlegen, aber ich glaube, das waren so 2 Jahre, habe ich noch ein Parallelstudium angefangen. Ich habe noch ein Zweitstudium Berufsschulpädagogik studiert in Erfurt. Und habe dann sozusagen im Parallelflug die Scheine fertig gehabt bis zum ersten Staatsexamen. Habe das dann aber nicht in Erfurt gemacht für Bautechnik und Mathematik, also Lehramt Bautechnik und Mathematik für Berufsschulen. Habe aber nicht die Prüfung gemacht, weil ich die Chance hatte, in Mecklenburg-Vorpommern als Quereinsteiger ins Referendariat mit dem Abschluss Bauingenieur zu gehen. Und habe dann lieber sozusagen mir die Zeit gespart, dieses Semester, erstes Staatsexamen und bin dann hierher. Musste dann zwar noch ein pädagogisches Kolloquium durchführen mit entsprechenden Nachweisen dann. Und habe dann 2 Jahre an der Berufsschule Technik in Greifswald gearbeitet als Referendar für das Lehramt für Bautechnik Mathematik. Und habe dann das erste und zweite Staatsexamen, wenn man so will, nachgeholt.
Und dann hast du irgendwann deinen Job gefunden?
So, und dann gab es die Situation, dass wir eigentlich schon wussten in der Berufsschule, dass wir, das war 2003, meine ich, dass wir in dem Altersdurchschnitt, in dem wir dort im Lehrerzimmer saßen, das nicht hinkriegen werden auf Dauer. Und trotzdem gab es für mich keinen Arbeitsvertrag vom Bildungsministerium. Und man hat mir gesagt, man braucht uns nicht. Und es ging vielen so. Also diese Referendariatsgruppe waren unterschiedliche von Lebensmittel, Landwirtschaft. Also wir waren eine bunte Gruppe, also aller möglichen Fachbereiche. Und es ging vielen so, dass man uns eben sagte nach dem Referendariat, wir brauchen euch nicht. Es gibt für euch keinen Arbeitsvertrag.
Und Michael hat Panik geschoben?
So, und Michael hat dann irgendwie ganz schön blöde dagestanden, weil wir hatten zwei Kinder. Irgendwie muss dann irgendwie auch das Leben weitergehen. Und ich habe dann ein Jahr lang bei einem privaten Bildungsträger gearbeitet und habe Stützunterricht gegeben für Jungen und Mädchen, für Jugendliche, Kinder, Erwachsene, halbe Erwachsene manchmal auch im Bereich Berufsvorbereitung. Das heißt, das sind junge Menschen ohne Schulabschluss oder mit einem so schlechten, dass sie keine Berufsausbildung, keinen Ausbildungsbetrieb gefunden haben. Hm. Und habe in dieser Gruppe versucht, die fit zu machen fürs Berufsleben. Habe dort unglaublich viel auch gelernt, wie junge Menschen ticken, die de facto keine Perspektive sehen. Und das war eine sehr lehrreiche Zeit in diesen, also wir waren immer in sehr kleinen Gruppen auch, dass man auch Zeit hatte, mal neben den Lehrinhalten, die unbedingt ja, damit die auf Niveau kommen, eine Berufsausbildung zu starten und die auch dann bis zu Ende schaffen, trotzdem auch diese Aspekte, warum sind die so, warum sind die nicht leistungsbereit, warum haben die so eine schlechte Motivation?
Hast du darauf Antworten gefunden?
Nicht immer. Manchmal ist es aber auch nur wichtig zuzuhören. Und das ist schon interessant gewesen, wie sehr sie natürlich durch ihre Familien geprägt sind, aber auch durch die Brüche der Biografien ihrer Eltern, die arbeitslos geworden sind nach der Wende, häufig nicht mehr wieder in Tritt gekommen sind, keine Jobs gefunden haben und damit natürlich auch diese Perspektivlosigkeit auch ein Stück weit sich auf die Kinder übertragen hat. Bis hin zu einer Situation, ich hatte in der Berufsschule, das war die Berufsschulzeit eher, ich hatte zum Beispiel immer einen Jungen in der Klasse, ich sagte, warum Frühstückspause, warum isst du nichts? Ich habe nichts. Ja, warum hast du nichts? Ich muss mein Geld zu Hause abgeben. Was machst du damit? Naja, aber und kaufen deine Eltern dann kein Essen? Nein, Essen gibt's nicht. So, habe ich dem was mitgebracht. Also das sind so die Situationen, die dann auf einmal, wo man anfängt nachzudenken, was ist da überhaupt draußen los, wenn man aus einem wohlbehüteten Elternhaus kommt und aus einer intakten Familie, wenn man dann auf einmal diese jungen Menschen vor sich hat, die doch was anderes erlebt haben. Und dann mit denen dort zu sitzen und zu gucken, ob es nicht was Besseres gibt, zu diskutieren, ob sie nicht, wenn sie sich anstrengen, die Chance haben, ihr Leben besser auf die Reihe zu kriegen, als es vielleicht ihren Eltern jetzt ergeht, obwohl sie unverschuldet häufig in die Arbeitslosigkeit ja in der Zeit auch reingerutscht sind. Aber sie dort zu motivieren, sich nicht aufzugeben, weiterzumachen, das ist für mich eine sehr prägende Zeit gewesen.
Ich meine, solche Jugendliche gibt es heutzutage immer noch.
Klar, jede Menge.
Was kann ein Ministerpräsident Sack dann machen für die?
Ja, also mein Stand ist, wir haben 13.400 Schulabgänger etwa, 1.300 im letzten Jahr ohne Schulabschluss entlassen aus der Schule. Das ist doch ein Auftrag, oder?
Der wie aussieht für dich?
Der wie aussieht, ganz klar. Schule muss besser werden. Das sind 1.300 junge Menschen, die wir in ein Leben hinausschicken, in ein Berufsleben hinausschicken, die nicht fit sind dafür.
Aber was machst du mit denen? Die sind
ja
schon raus.
Und die Frage, mit denen, jetzt bleibt uns nur noch dann über das Jobcenter, über die Bundesagentur für Arbeit versuchen, sie zu qualifizieren. Genau in solchen Maßnahmen, die ich selber ja auch erlebt habe. Mhm. Aber man muss es nicht viel früher anfangen. Wir müssen uns nicht viel früher um die kümmern. Es ist doch nicht Gott gegeben und nicht über Nacht passiert ist, dass jemand sagt, ich habe keine Lust mehr auf Schule, ich will da raus. Das zeichnet sich doch bei vielen ab. Du erkennst es auch ein Stück weit als Lehrer. Die Frage ist, sind unsere Lehrer heute mit den Klassen, so wie wir sie haben, überhaupt noch in der Lage, auf die Kinder und Jugendliche so einzugehen, wie wir es eigentlich wollen? Thema Binnendifferenzierung, also gerade auch vor dem Hintergrund der Inklusion. Binnendifferenzierung, ich habe das erlebt in der Berufsschulklasse Zimmerer. Dort saß jemand mit einem 9. Klasse Hauptschulabschluss und ein Abiturient, der eigentlich hinterher studieren wollte in einer Klasse. Der sagt, ich will die Zimmerausbildung machen, weil die mich einfach besser vorbereitet auf dieses Studium. Die sitzen alle in einer Klasse. Mhm. Ich sag's mal platt, der eine macht Dämlichkeiten, weil er überfordert ist und der andere, weil er unterfordert ist. Das ist schwer, wenn da knapp 30 junge Leute sitzen, verhaltensoriginell, mhm, und Als Lehrer vorne sollst du auf alle Bedürfnisse eingehen. Das ist ein unglaublicher Spagat. Das kostet unglaublich Kraft. Und die Frage ist, ob wir nicht an dieser Stelle gerade bei der Vielfalt, der bunten Vielfalt unserer Kinder, dort nicht anders agieren müssen künftig. Nämlich schauen müssen, welche passen denn wirklich auch in diese Klassen zu bestimmten Fächern. Also es gibt aus meiner Sicht gute Möglichkeiten, Unterrichtsfächer immer auch zusammen zu machen. Es gibt aber, um jeden Einzelnen gut fördern zu können, schon auch aus meiner Sicht die Herausforderung zu schauen, wie wir Lerngruppen zusammenstellen, die auch spezifisch nach ihren Fähigkeiten vorangebracht werden müssen. Dazu braucht es deutlich mehr Lehrer. Das ist die Ansage dazu. Und es braucht gut ausgebildete Lehrer.
Wärst du ein guter Bildungsminister?
Das mögen all die gerne entscheiden, falls ich diesen Titel mal tragen darf und die Arbeit leisten darf, hinterher.
Du willst Ministerpräsident werden, aber kann ja sein, dass
ich habe mich nie als Minister beworben.
Aber Bildungsminister hört sich ja so an, als ob du dich da auskennen würdest.
Gut, ich nehme
mal. Du schließt ja keine Koalition mit der SPD aus.
Nein, aber ich nehme mal für mich in Anspruch, dass ich alleine, weil ich mal in diesem Bereich gearbeitet habe, schon ein Stück weit weiß, was dort los ist, wenn sich auch die Zeiten geändert haben. Also 2003 und 2021, das ist de facto eine Generation, die da altersmäßig dazwischen liegt. Ja, das sind
18 Jahre. Manche Probleme bestehen ja fort.
Ja, natürlich. Und die Situation, glaube ich schon, hat sich nicht so wesentlich an der Stelle geändert.
Na gut, damals gab es zu viele Lehrer oder gibt es zu wenige Lehrer?
Naja, hatten wir wirklich zu viele? Ich bezweifle das mal.
Ja, also die wurden ja gegangen.
Die wurden gegangen. Das Lehrerpersonalkonzept trägt jetzt Früchte, die so bitter sind, dass wir heute schauen müssen, wie wir das irgendwie wieder abgefangen kriegen. Wenn ich mir anschaue, wir haben Schulen, ich meine, im südlichen Teil meines Kreises habe ich dort eine Info neulich bekommen, dass wir dort einen ganz erheblichen Anteil in der Schule Quereinsteiger haben. Ich war auch Quereinsteiger, das ist per se nicht schlecht. Die Frage ist nur, wie fit machen wir sie für den Unterricht, den sie leisten sollen? Denn es ist ja nicht nur so, dass da vorne einer stehen muss, der die Klasse da irgendwo bespielt, sondern der soll auch einen guten Unterricht machen können. Fachlich finde ich das unglaublich gut und spannend, Quereinsteiger mit ihrem beruflichen Kontext in die Schule zu holen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr kluger Weg auch. Gerade auch, um nochmal zu schauen, wie kann man in die Schule noch mehr neben den klassischen Lehrinhalten auch die Vorbereitung aufs Leben bringen. Das ist ja eher die spannende Frage. Also wir machen ja Schule nicht nur zur Wissensvermittlung, sondern auch zur Vorbereitung aufs Leben. Und dort jemanden zu holen, der nicht nur aus einer klassischen Lehrerbildung kommt, denke ich, ist auch ein guter Weg. Die Mischung ist es am Ende, die in der Schule ja eine Rolle spielt. Und gute Schule, vielleicht das auch noch, gute Schule besteht für mich immer aus vielen auch unterschiedlichen Lehrern, die Schülerinnen und Schüler erleben. Das ist auch wichtig.
Bildungsminister, kannst du dir also vorstellen, habe ich jetzt rausgehört. Bist du ein Oppositionsführer, wenn ihr in Opposition landet? Gibst du dein Landratsamt auf?
Ich habe immer gesagt, ich gehe nach Schwerin. Die Entscheidung steht.
Egal als was.
Oppositionsführer wäre ich, wenn wir die stärkste Oppositionspartei wären.
Ja, das sollte der Anspruch sein, oder?
Nein.
Ihr wollt nicht die stärkste
Oppositionspartei werden? Ganz bestimmt nicht.
Aber kann ja sein, dass es irgendwie Rot-Rot-Grün gibt oder Rot-Rot und dann...
Bis zum 26. September tue ich alles dafür, und das habe ich von Anfang an auch so deutlich gemacht, dafür, dass wir in die Regierungsverantwortung kommen.
Aber du gehst so oder so in den Landtag?
Ja.
Weil das ist ja jetzt, glaube ich, ausgeschlossen, dass ihr nicht in den Landtag kommt. Also die 5%-Hürde schafft er.
Ja, natürlich. Also davon gehe ich schon aus. Und wir wollen natürlich auch deutlich mehr als 5% gewinnen. Und
gibst du dann dein Landratsamt auf?
Ja.
Gibt es da schon einen Nachfolger, eine Nachfolgerin?
Ja, der muss ja gewählt oder die muss gewählt werden.
Kannst du die nicht bestimmen hier?
Nee, das...
Kannst du wen vorschlagen?
Nein, auch das wird nicht helfen. Das ist schon eine... Nein, das, so funktioniert das ja nicht. Es ist ja schon... also die muss nominiert oder der muss nominiert werden. Das ist nicht meine alleinige Entscheidung.
Dann wählen die Bürger?
Dann wählen die CDU-Mitglieder sozusagen. Da gibt es einen Vorschlag sozusagen, den sozusagen die wahlberechtigten CDU-Mitglieder dann bestätigen müssen. Und der geht dann in die Runde derer, die für den Landratswahlkampf antreten.
Okay.
Oder für den Landratsposten antreten, in den Landratswahlkampf.
Aber CDU, wie bist du denn bei der CDU gelandet? Warum bist du nicht der SPD beigetreten, den Grünen, FDP?
Ich habe damals in Lötz gewohnt, das war 2009. Und ich hatte in der Stadt so drei Themen, die mich bewegt haben. Ich habe beim Bürgermeister ein Gespräch gehabt und irgendwie bin ich da nicht so ganz glücklich rausgegangen und habe gedacht, irgendwie passiert da nichts. Da wird nichts passieren. So, also war die Frage, was mache ich jetzt? Gebe ich mich damit zufrieden und sage, naja, gut, dann eben nicht. Und 2009 stand eine Kommunalwahl an. Und das war so ein bisschen unbefriedigend, wie gesagt. Ich bin da rausgegangen und irgendwie war ich nicht glücklich und habe gesagt, na gut, wenn es mich stört, dann muss ich es anpacken und ändern. Und habe mir dann angeschaut, wie die Verhältnisse in Lötz sind und habe mir angeschaut, wer die Personen sind in der Stadtvertretung. Es muss ja nicht heißen, dass nach der Wahl die gleichen drinne sind. Kannte den einen oder anderen bei der CDU und habe dann gesagt, okay, die Truppe kann ich mir vorstellen. Es gab auch familiär durchaus eine Verbindung zur CDU. Es war zwar aus meiner Familie keiner CDU-Mitglied, aber durchaus viele Bekannte, die in der CDU waren. Und da war dann für mich klar, okay, ich trete an für die CDU, bin dann hin zur Versammlung, habe gesagt, ich will hier mit eintreten und ich will mit antreten für die Stadtvertretung. So ging das los. Und das war 2009. Bin gewählt worden, bin dann aber auch gleich mit der Wahl zum Bauausschussvorsitzenden gewählt worden, ohne recht viel kommunalpolitische Erfahrung, muss man ganz klar so sagen. Man hat mir das zugetraut zumindest und das muss scheinbar auch irgendwie ganz gut ausgesehen haben. Jedenfalls wurde ich nach einem guten halben Jahr in der Stadtvertretung gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, 2010 als Bürgermeister zu kandidieren in Lötz. So, bin ich stolz nach Hause gegangen, habe das meiner Frau erzählt und die sagt, machst du niemals. Ja. So, wir haben dann lange hin und her diskutiert und am Ende ist es dann doch so gewesen, dass ich angetreten bin zur Wahl, war alleiniger Kandidat.
Was? Hat sich sonst keiner
gefunden? Wollte keiner weiter neben mir antreten?
Ja.
Und bin
also dann, hast du die Wahl gewonnen?
Habe ich die Wahl gewonnen. Ja. Bin dann Bürgermeister gewesen, bin dann 2017 das zweite Mal angetreten, hatte dann einen Mitbewerber in der zur Wiederwahl.
Ja, immerhin.
Und habe dann aber trotzdem mit 94%, glaube ich, oder 93-94% die Wahl gewonnen.
Und Landrat, wann kam das?
Und das war dann 2018, war die Landratswahl. Ich war ja seit 2011, seit der Kreisgebietsreform im Kreistag, war Kreistagspräsident. Und dadurch, dass Barbara Swörbe nicht mehr antreten wollte, war der das Landratsamt ja in dem Sinne dann ab 2018 vakant. Und da ging eben auch die Frage an mich aus den Reihen der CDU, ob ich mir das vorstellen könnte, als Landrat zu kandidieren.
Und du wieder nein, meine Frau sagt nein.
Nee, das war dann anders. Die hat ja gesagt, du machst ja sowieso das. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
Also hattest du wieder Konkurrenten oder also keine Konkurrenten oder diesmal schon?
Naja, doch, das war schon wir waren fünf in der Runde. Hm. Ich bin ja dann mit dem AfD-Kandidaten in die Stichwahl gegangen. Und das war schon also eine Herausforderung, in diesem großen Landkreis Wahlkampf zu machen, aber eben auch in der Breite den Wahlkampf zu machen, weil das sind ja doch sehr unterschiedliche Regionen, die wir haben. Insel Usedom mit der touristischen 1A-Lage, die Hanse-Universitätsstadt Greifswald, ländlichster Raum, die Ykarando-Region, die sich immer abgehangen fühlte, ein Stück weit von Greifswald oder von dem etwas wirtschaftlich stärkeren Norden. Also das ist ja schon ein sehr heterogener Kreis in seiner Struktur. Und das war schon eine Herausforderung, dort auch einen guten Wahlkampf zu machen, wo man auch die Bürgerinnen und Bürger erreicht und ein Stück weit überzeugt von den Ideen.
Das heißt, jeden Wahlkampf, den du bisher geführt hast, hast du gewonnen?
Ja.
Könnte jetzt der erste nicht erfolgreich
werden? Alles dafür, dass es nicht der erste wird.
Sieht ja aktuell so aus, ne?
Wenn man die Umfragen sich anschaut, ja. Umfragen sind noch keine Wahlergebnisse. Hoffnung ist noch da.
Wie würdest du dein politisches Weltbild beschreiben?
Ja, das ist ja eine schwammige Frage. Mein Weltbild. Ich würde es mal eher mit Werten umschreiben wollen, die mich leiten. Mhm. Für mich ist Familie ganz wichtig. Familiäre Bindung ist ganz wichtig.
Könnte, glaube ich, jeder sagen, oder?
Vielleicht. Vielleicht nimmt das auch jeder anders auf. Aber das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Auch wenn ich momentan wenig zu Hause bin und Zeit für meine Familie habe. Aber diese Verwurzelung und das zu wissen und zu wissen, wo man herkommt, das ist mir schon wichtig. Und diese Familie als einen gewissen Zusammenhalt in der Gesellschaft, das ist ein wichtiges Thema für mich. Das spielt eine große, große Rolle. Was leitet mich noch? Ich glaube daran, dass man mit Fleiß und vielleicht auch ein bisschen Glück sehr viel erreichen kann in unserem Land. Das ist etwas, was ich ganz persönlich auch und was mich auch immer begleitet hat. Wenn du etwas willst, musst du es selbst machen. Es wird niemand kommen und es dir erledigen, für dich lösen. Du musst selbst anpacken, du musst selbst die Ideen entwickeln, vielleicht auch manchmal vorangehen. Das ist manchmal dich auch in den Dienst stellen einer Sache. Das ist etwas, was mich durchaus begleitet. Mich lenkt und leitet schon auch so ein bisschen der Punkt, dass ich, die Menschen in unserem Land haben eine innere Motivation, Dinge voranzutreiben. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Das aber auch ein Stück weit zu begleiten, zu lenken, zu steuern, diejenigen, die gute Ideen haben, zu unterstützen. Das ist auch etwas, was manchmal auch selber Projekte zu fahren. Also ich habe ja als Bürgermeister in Lötz zum Beispiel sehr, sehr viele Projekte gefahren. Modellregion der Raumordnung, Zukunftsstadt, das sind Bundesprojekte. Damit haben wir einen Aufschlag hinbekommen. Das hat so auch selten in Mecklenburg-Vorpommern sonst gegeben. Jetzt haben wir als Landkreis Smarte Landregion als ein Projekt, also wo wir auch sehr zukunftsweisend wieder unterwegs sein wollen. Wie können wir unsere Verwaltung schneller umbauen hinsichtlich der Digitalisierung? Das sind Themen, wo ich gerne mit vorne bin, was mich begleitet, wo ich glaube, dass Innovation wichtig ist. Also das ist so vielleicht nicht das Weltbild als klassischen Sinne in irgendeinem
irgendwie so Simone Oldenburg, Manuel Schwesig haben sich als demokratische Sozialisten bezeichnet. Was würdest du sagen?
Demokratisch ja, Sozialist nein.
Was bist du?
Kein Sozialist. Bin ich nicht.
Was bist du dann? Ein Konservativer?
Auch nicht wirklich.
Ein Kapitalist?
Kapitalist. Sehe ich so aus?
Weiß ich nicht. Weiß
nein.
Nicht, wie die aussehen?
Nein.
Weiß auch nicht, wie Sozialisten aussehen.
Wie Frau Schwesig und Frau Oldenburg. Nein, aber das Kapitalist, was ist das? Das ist für mich nicht greifbar. Das muss ich mal so sagen. Das ist für mich kein Menschenbild irgendwie. Ich denke schon, dass wir, also ich habe eher so ein etwas vielleicht liberaleres Weltbild, wo ich glaube, dass das trifft es vielleicht noch eher dann, dass ich daran glaube, dass die Menschen aus ihrer inneren Motivation heraus sich weiterentwickeln wollen, dass man denen auch die Chance geben kann, das Vertrauen auch politisch haben muss, dass die Menschen auch wissen, was gut ist, wo man sie unterstützen sollte und auch gestalten lassen sollte. Dabei gibt es Grenzen. Dann, wenn es nämlich die Freiheit anderer einschränkt, dann, wenn es in Richtung Diskriminierung, Rassismus hinabgleitet, das sind Themen, da ist dann für mich die Schranke. Aber ansonsten ist dieses Spielfeld, denke ich, recht breit, in dem man gestalten kann und gestalten lassen sollte.
Kann denn jeder und jeder, der fleißig ist und anpackt, wie du sagst, es auch schaffen in diesem Land?
Ja.
Wirklich?
Manchmal gehört aber auch ein bisschen Glück dazu. Ich denke, das ist, aber die Frage ist aber ja. Aber
es soll der politische Anspruch nicht sein, jeder, der fleißig ist und anpackt, wie du sagst, der muss es dann auch schaffen. Da kann ja keine Glückssache sein. Das ist ja dann.
Naja, du hast mich gefragt, ist es so oder soll es so sein? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Es sollte so sein, dass jeder, der fleißig ist und anpackt, auch sein Glück findet dabei. Die Lebensrealität, das Schicksal ist manchmal anders unterwegs.
Warum ist das so?
Gute Frage. Manche Dinge passieren, glaube ich, ohne dass wir das wollen. Manchmal sind es auch ganz persönliche, gesundheitliche Rückschläge, die man erlebt, die auch nicht dazu führen, dass jemand glücklich wird oder glücklich ist. Was ich aber glaube, ist, wer heute fleißig lernt, sich weiterbildet, engagiert auf der Arbeit ist, der kann, glaube ich, in diesem Land sehr glücklich werden, wenn er sich auch, also wenn das für ihn aus der inneren Motivation heraus passiert, wenn man hohe Erwartungen hat. Ich glaube, da ist jeder Mensch auch sehr unterschiedlich, sehr anders unterwegs. Man kann auch einem Glück hinterherlaufen, was man nie kriegt.
Kennst du das auch?
Noch nicht.
Wie bist du eigentlich CDU-Landeschef und Spitzenkandidat geworden?
Das ist wieder so eine Geschichte, da spielt auch meine Frau eine Rolle. Und zwar,
ich dachte jetzt Philipp Amthor.
Nein, also ich bin nicht im Landesvorstand der CDU gewesen. Ich habe sozusagen in diesem Landesvorstand keine Rolle, habe dort auch nicht gewusst, was dort besprochen wird. Und es war so, dass ich am Freitag, meine ich, war das, ich glaube, der 23. Juni 2019, einen Anruf bekam nachmittags. Das war der letzte Schultag auf alle Fälle. Meine Frau war nicht zu Hause. Und ich war zu Hause, ich weiß gar nicht, womit ich da beschäftigt war. Irgendwie hatte ich was zu tun, habe da, glaube ich, aufgeräumt ein bisschen zu Hause. Und ein bisschen Schreibtisch gemacht. Und kriegt den Anruf, war Eckhard Rehberg am Telefon, der mir sagte, du hör zu, Michael, du kannst jetzt Ja oder Nein sagen, du musst dich aber schnell entscheiden, ich gehe jetzt in den Landesvorstand und dann fällt eine Entscheidung. Willst du oder willst du nicht Landesvorsitzender werden? Er sagt, Eckhard, jetzt ja, mache ich. Braucht ihr mich? Ja, gut, mache ich. Und dann hat er aufgelegt und ging in diese Landesvorstandssitzung.
War das die Sitzung, nachdem Amthor zurückgezogen hat? Weil ich war auf dem Stand und habe damals mitbekommen, dass die Justizministerin und Amthor um den Vorsitz der CDU hier in MV.
Richtig, das war im Vorfeld ja alles. Und das war also diese Entscheidung.
Du wolltest ja nicht gegen Amthor antreten.
Naja, ich wollte überhaupt nicht antreten.
Genau. Aber warum musstest du dann antreten? Was ist mit Philipp Amthor passiert?
Na, Philipp hat ja dann aufgrund des Druckes die Entscheidung getroffen, er kandidiert nicht.
Warum gab es Druck? Es gibt ja Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Erklär das mal.
Na, die Situation war ja schon, dass im Prinzip die Frage im Raum stand, was da jetzt an Vorwürfen in der Welt ist und dass er damit im Prinzip, also zum Thema der gesamten Geschichte, die man eben im Rahmen der, ja, wie soll man es genau sagen, der Affäre um Augustus Intelligence im Prinzip dort, ist er unter Druck geraten. So ist vielleicht am besten.
Was gab's da? Wie würdest du das beschreiben? Was für ein Verdacht stand im Raum? Was hat sich am Ende auch erhärtet?
Naja, das ist eine spannende Frage, was sich wirklich erhärtet hat. Für mich waren das eine ganze Menge von Behauptungen, die erst einmal in den Raum gestellt wurden, die dazu führten, dass er zumindest für sich gesagt hat, unter diesen Vorwürfen stelle ich mich nicht mehr zur Wahl. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Hat sich denn nichts erhärtet?
Relativ wenig, würde ich sagen.
Es ging um Lobbyismus, Korruption, Einflussnahme.
Korruption ist ein Straftatbestand. Ist er verurteilt?
Nein, weil das, was er gemacht hat, im Bundestag legal ist. Aber war es legitim? Er hat ja mit dem Briefpapier als Abgeordneter Lobbytätigkeiten ans Wirtschaftsministerium herangetragen. War das legitim? Es war legal, ja. Aber war es legitim aus deiner Sicht?
Politisch unklug.
Aber legitim?
Wenn es legal ist, ist es auch legitim, oder?
Nicht alles, was legal ist, ist legitim.
Ich würde es eher als politisch unklug bezeichnen. Ne, nicht alles, was rechtlich alles, was, naja, nehmen wir es mal so. Nicht alles, was, also rechtlich kann man ihm nichts vorwerfen. Das ist, glaube ich, auch festgestellt und das ist auch Stand dessen, was ich momentan weiß. Politisch war das aber ein großer Fehler und den hat er auch eingestanden. Und das ist doch das Entscheidende.
Und dafür durfte er und sollte er dann halt auch nicht Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern werden.
Naja, wie gesagt, wenn es politisch nicht klug war, richtig, ist das eine Frage dann, ob er dann sozusagen mit denen, ob er dann geeignet ist als Landesvorsitzender an der Stelle.
Genau, und als Landesvorsitzender wäre
das hat er für sich alleine beantwortet.
Genau. Und er wäre ja als Landesvorsitzender dann auch Ministerpräsidentenkandidat geworden.
Vielleicht.
Darum ging es ja auch.
Vielleicht.
Warum ist er denn jetzt, warum reicht es dann trotzdem, dass er jetzt Spitzenkandidat der CDU, deiner CDU, als bei der Bundestagswahl ist?
Hat man nicht auch eine Chance wieder verdient als junger Mensch, der politisch engagiert ist, der auch ein kluger Kopf ist? Hat man nicht diese Chance verdient?
Denn eine Korruptionsaffäre?
Affäre hin oder her, was ist jetzt dran?
Er hat das ja als eingeräumt, was passiert ist. Es war halt nur legal. Aber
Korruption ist ein Straftatbestand. Dann hätte man in der Staatsanwaltschaft und eher vor Gericht gelandet.
Michael, du hast ja gerade gesagt, er hat politisch unklug gehandelt, er hat Fehler gemacht.
Ja, das ist aber nicht das Gleiche wie Korruption.
Und ja gut, aber er hat Fehler gemacht, er hat unklug gehandelt. Es reicht nicht, als Spitzenkandidat zur Landtagswahl anzutreten bei euch. Es reicht nicht, Landesvorsitzender der CDU zu werden. Aber es reicht, Spitzenkandidat der CDU für die Bundestagswahl zu werden. Warum?
Weil auch er eine zweite Chance verdient hat.
Aber der Bundestag, also Spitzenkandidatur Bundestag, ist ja quasi noch höher angelegt als die Landtagswahl, oder?
Ich weiß nicht, ob man das höher, also Ministerpräsident werden zu dürfen, ist, glaube ich, auch ein durchaus hohes Amt.
Ja. Warum stellt ihr ihn als Bundestagskandidat auf, als Spitzenkandidat eurer Partei, als Aushängeschild eurer Partei für den Bundestagswahl?
Also nochmal.
Nachdem er eine krasse Affäre hinter sich hat.
Ja, aber wie gesagt, der Vorwurf der Korruption ist ein Straftatbestand, dann hätte eine Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnehmen müssen, das haben die alles nicht getan. Gut, ich glaube, da gibt es genug Gründe, warum sie es nicht getan haben.
Du hast aber gerade selbst gesagt, er hat politisch unklug gehandelt, ja. Er hat krasse Fehler gemacht.
Genau, und politisch unklug heißt aber auch, wer Fehler macht, man muss auch mal schauen, hat er eine zweite Chance verdient? Und da bin ich ganz klar der Meinung, ja, die hat er.
Aber er ist ja nicht so wie Gutenberg zurückgetreten und jetzt 10 Jahre später wiedergekommen, sondern er hat alle seine Ämter behalten, er hat sein Mandat behalten und es geht das einfach so weiter.
Ja, warum sollte der
die auch hinschmeißen? Gab es irgendwelche Konsequenzen?
Naja, zumindest konnte er nicht das machen, was er eigentlich vorhatte. Das ist schon eine Konsequenz, oder? Wenn man
aber er kann jetzt weitermachen, so wie bisher.
Für den Bundestag kandidiert er jetzt wieder als Spitzenkandidat, ganz klar.
Das ist jetzt der kritische Punkt.
Genau. So, aber das, was er gerne wollte, nämlich Landesvorsitzender, ist er nicht geworden. Ist das nicht auch eine Konsequenz?
Ja, aber für die Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl reicht's.
Ich denke, das ist nochmal, also dem jungen Mann auch eine Chance zu geben. Wir machen doch alle unsere Fehler. Manchmal sind es auch politisch unkluge Entscheidungen, die wir treffen. Das ist manchmal so. Das ist aber auch ein Mensch und der braucht auch eine zweite Chance. Das gehört mit zur Wahrheit.
Aber wenn er nochmal sowas macht, dann ist vorbei.
Ich gehe davon aus, dass er es nicht nochmal macht.
Hast du ihn mal gefragt?
Was soll ich ihn fragen? Also ich gehe davon aus, dass er sich...
Ob er jetzt irgendwie noch irgendwelche Lobbytätigkeiten hat, von denen er euch nichts erzählt hat, weil du hast es ja auch nicht gewusst.
Ich habe es nicht gewusst. Wir haben natürlich mit ihm diskutiert, was dann noch so kommen könnte. Ich weiß von nichts weiterem. Insofern ist das, glaube ich, aber auch für mich ist das Thema geklärt und gegessen. Ich sehe momentan das eher als schwierig an, dass er ständig immer wieder mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird. Das sage ich ganz ehrlich. Ich finde, dafür ist er gestraft und ich glaube, er hat das auch sehr persönlich sehr bereut.
Was war die Strafe?
Dass er den Landesvorsitz nicht antreten konnte. Das ist schon etwas, wofür der gearbeitet hat.
Hast du irgendwelche Aktienoptionen im Wert von 250.000 Euro? Wie er?
Ich?
Ja.
Nee.
Hast du irgendwelche Lobbytätigkeiten anzuzeigen? Ja. Jetzt volle Transparenz.
So, jetzt volle Transparenz. Ich bin... Jetzt muss ich überlegen, ich muss das ja ständig alles angeben, eine ganze Liste von Tätigkeiten, die ich habe im Rahmen meiner Arbeit.
Hast du irgendwelche Nebeneinkünfte? Das ist die Frage.
Ich habe aufgrund der Tätigkeit als Landrat derzeit den Verwaltungsratsvorsitz in der Sparkasse Vorpommern und in der Sparkasse Ükarando.
Was gibt's da so?
Da gibt's eine Entschädigung. Da gibt es eine Aufwandsentschädigung.
Was gibt's da so?
Wenn ich jetzt eine falsche Zahl sage, bin ich genauso dran, als wenn ich keine sage. Ich kriege eine Entschädigung monatlich, die ist aber zusammengefasst auf ein Vierteljahr bei dem einen. Oh, wie war denn das? Ich weiß es nicht.
Im Jahr? Fünfstellig?
Ja, knapp, glaube ich. Hm. Aber das ist, wie gesagt... Vielleicht muss ich das etwas deutlicher erklären. Die Sparkasse Vorpommern setzt sich aus 4 Gebietskörperschaften zusammen. Ehemals Sparkasse aus dem Stralsunder Bereich, Greifswald, Ostvorpommern und Nordvorpommern. Mhm. Das heißt, die beiden Oberbürgermeister und die beiden Landräte rotieren. Da gibt es einen festen Rhythmus, wann wer dran ist. Mhm. Als Landrat bzw. Oberbürgermeister. Und das wechselt immer. Das heißt, das ist verbunden mit der Tätigkeit des Landrates. Das ist kein Amt, in das ich sozusagen irgendwie mich hineinmanövrieren kann, sondern da gibt es einen Zweckverband, in dem festgelegt ist, wann welcher Oberbürgermeister dran ist.
Spendest du das Geld?
Das spende ich nicht.
Warum nicht?
Weil das durchaus Zeit ist, die ich ansonsten mit meiner Familie verbringen würde. Und gezielt dieses Geld zu spenden, mache ich an der Stelle nicht.
Kannst du die Posten nicht ablehnen? Sagen, ich brauche die Zeit für meine Familie.
Würde ich aber nicht tun, weil es zum Teil, weil es ganz klar meine Verpflichtung ist, als Landrat das auch zu tun.
Hast du irgendwie andere Nebeneinkünfte noch?
Dann habe ich das gleiche nochmal bei der Sparkasse Ücarando. Da ist es aber vom Betrag her deutlich weniger, weil es eine deutlich kleinere Sparkasse ist. Steht in den Satzungen der Sparkassen drin, meine ich. Das kann man nachlesen. Alles ist alles im Internet.
Okay. Sparkasse, was noch?
So, was habe ich noch? Oh, jetzt wird's spannend. Ich bin noch im Ostdeutschen Sparkassenverband tätig.
So viele Sparkassen?
Ja, natürlich. Wir haben ja über viele Jahre, dass sozusagen die Sparkassen, da waren ja die Landkreise, die Gewährsträger. Das ist ja miteinander fest verbunden. Das Sparkasse und Landkreis beziehungsweise kreisfreie Stadt ist ein fester Mechanismus in Deutschland.
Ja.
Und die Landräte, Oberbürgermeister sind eben auch immer in der Verantwortung, dann diesen Aufsichtsrat wahrzunehmen. Das ist einfach so gegeben. Das ist deutschlandweit so.
Ja. Kann man ja trotzdem kritisch sehen.
Man kann alles kritisch
sehen. Bis dreimal jetzt schon Sparkassenverband.
Ja, genau. Ja, ich versuche das ja so ein bisschen jetzt zu sortieren. OSV, Ostdeutscher Sparkassenverband, da bin ich für das Land Mecklenburg-Vorpommern, also für die Landkreise, gewählt worden, die Vertretung im OSV wahrzunehmen. Das heißt, dort vertrete ich, wenn man so will, die Interessen der Landkreise und Sparkassen von Mecklenburg-Vorpommern. So, was habe ich noch? Dann bin ich noch Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Peenetal.
Gibt es da Geld?
Ja, da weiß ich es genau, 100 Euro im Monat. Und zwar bin ich als Verbandsvorsteher dort, den Zweckverband tragen die beiden Landkreise, Seenplatte und Vorpommern-Greifswald und die Städte der Minen, Lötz, Jamen, Gützkow, Anklam. Also das heißt, ein kommunaler Zusammenschluss sind, glaube ich, 4.500 Hektar etwa im Peenetal, die dort mit sozusagen verwaltet werden. Dort bin ich Zweckverbandsvorsteher. So, wo habe ich noch was? Ich glaube, jetzt bin ich so lange da mehr habe ich. Also habe ich noch Vereinsmitgliedschaften, aber ich glaube, die interessieren nicht.
Geht weil um Nebeneinkünfte.
Ne? Ja, da bin ich. Naja, wenn man über Lobbyismus nachdenkt, dann spielt das schon eine Rolle. Weil die Frage ist ja.
Na gut, wenn es jetzt politisch relevant ist, dann erzähl. Welche Vereinsmitgliedschaften müssen wir wissen?
Also das ist eine ganze Reihe von Vereinen. Und da, wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, werde ich garantiert nicht alle treffen. Muss ich einfach so sagen.
Aber welche sind politisch relevant?
Ja, politisch relevant. Die kommunalpolitische Vereinigung vielleicht noch, der CDU. Die ist politisch.
Verdienst du mehr bei deinen Sparkassen Nebeneinkünften als mit dem Landratsamt?
Nein, bei weitem weniger.
Okay.
Bei weitem weniger.
Gut, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich habe mal in euer Wahlprogramm geguckt. Da sprecht ihr davon, dass ihr einen Fetisch habt für die schwarze Null.
Mhm.
Macht euch die schwarze Null geil?
Nein, die ist wichtig. Die ist wichtig.
Aber warum ist es ein Fetisch von euch?
Ja, ein Fetisch ist ein schönes Wort, um da so ein bisschen drauf zu fokussieren. Ist durchaus unter den Mitgliedern gut diskutiert worden, ob wir diesen Begriff nehmen sollten. Das Ziel ist ganz klar, wir brauchen eine solide Finanzpolitik, damit wir auch unseren nachfolgenden Generationen nicht einen Berg von Schulden hinterlassen, wo wir heute sagen, ja, wir haben das alles gut hinbekommen und wir haben auch gut gelebt mit diesem Geld.
Aber ihr wollt
doch zahlen tun nachfolgenden Generationen.
Aber ihr wollt doch viel investieren.
Ja.
Wie passt das zusammen?
Ja, das viel investieren, man muss das im Zusammenhang betrachten. Was wir derzeit sehen, ist, dass zusätzliche Ausgaben beziehungsweise zusätzliche Steuern, insbesondere Abgaben, dazu führen werden, dass wir die Wirtschaft, die wir jetzt aber eigentlich richtig erst nach dieser Pandemie in Gang kriegen müssen wieder, dass das vernünftig rund läuft, dass wir wissen, wir sind da durch, wir haben alle mit rüberbekommen.
Da muss man sich auch verschulden.
Und dazu braucht es erst einmal ein Belastungsmoratorium, dass wir eben nicht diesen Unternehmen derzeit die Investitionsmöglichkeiten nehmen, durch Abgaben, Steuern, was da alles jetzt in der Diskussion ist.
Aber ihr sprecht ja davon, dass das Land auch investieren muss.
Ja, richtig.
Also Schulden aufnehmen
muss. Ja, und die Frage ist ja, wenn wir Schulden aufnehmen in Investitionen, ist das aber etwas, wo etwas Bleibendes ist, wo auch Wertschöpfung hinterhängt.
Also Investitionen nicht als Schulden betrachten.
Investitionen betrachte ich nicht als Schulden, sondern als sozusagen Gestaltung auch für die Zukunft. Wenn wir aber Schulden aufnehmen, um Sozialleistungen zu geben, das ist da, wer Hilfe braucht, muss das Geld hin. Ist gar keine Frage. Wem geholfen werden muss, der muss auch das Geld erhalten und dann sind es im Zweifel auch Schulden, die da gebraucht werden. Aber wir sollten aufpassen, dass wir in dieser Phase, in der wir gerade sind, sehr maßvoll damit umgehen, was wir heute an Schulden aufnehmen, damit wir morgen nicht unsere Kinder und Enkel damit belasten, weil die werden ja auch ihr Leben gestalten müssen und brauchen dazu auch die nötigen Spielräume. Und wir sehen es so, dass wir erst einmal in die Investition gehen müssen, damit also auch gerade die Unternehmen, also gerade die Förderung der Unternehmen, damit dort, wenn die Unternehmen gut laufen, gibt es auch wiederum, wenn wer mehr Gewinne macht, kann auch mehr Gewerbesteuer zahlen. Das ist einfach eine Realität. Und die Frage ist, schöpfe ich das vorher einmal ab oder nehme ich diese zweite Welle de facto, wo ich sage, starke Unternehmen, eine starke Wirtschaft, die auch langfristig die Schulden bezahlen kann, die wir alle aufnehmen.
Und trotzdem wollt ihr einen Kassensturz machen, steht da im Wahlprogramm. Als Regierungspartei solltet ihr doch wissen, was in der Kasse ist.
Das Finanzministerium wird gerade nicht von uns besetzt.
Ist das geheim?
Ich glaube,
ihr habt da als Koalitionspartner ein Anrecht drauf zu wissen, was die Kassenlage ist, oder?
Das steht auf dem Papier so.
Aber?
Das ist schon spannend. Wer der Hausherr ist, weiß genau, was los ist.
Du kannst jetzt nicht als CDU-Chef anrufen und sagen, hier.
Ich könnte, nein, das sowieso nicht, weil ich nicht Mitglied des Landtages bin.
Also, ja, aber du kannst doch deinen Wirtschaftsminister Harry oder so anrufen und sagen, gib mir mal die Kassenlage durch.
Ja, aber das ist schon ein Thema, wo man im Haus sitzen muss, um genauer zu wissen, wo was los ist. Also das ist ja ein unglaublich großer Haushalt, wo es sehr viele Möglichkeiten gibt, auch mal in die Tiefe zu gucken.
Mhm. Apropos Landtag, da sitzt ja immer noch Lorenz Kaffier. Der musste ja zurücktreten, weil er eine Waffe von einem Rechtsextremisten bekommen hat. Hast du mit ihm nochmal darüber geredet?
Wir telefonieren öfter.
Wie stehst du dazu, dass er eine Waffe von einem Rechtsextremisten bekommen hat? Er hat sie sogar offenbar geschenkt bekommen.
Ich meine, da ist jetzt ein Verfahren anhängig. Die Staatsanwaltschaft prüft das und ich denke, so lange sollte man über Mutmaßungen und ich auch gerade über Mutmaßungen nicht sprechen, sondern ich habe das Vertrauen, dass unsere Behörden, unsere Landesbehörden das aufklären werden. Und was da auch immer passiert ist, das werden wir dann schon.
Aber wenn er unschuldig wäre, würde er ja nicht zurücktreten.
Ja, das ist schon auch eine Frage des politischen Druckes. Das ist schon ein Thema.
Würdest du eine Waffe von einem Rechtsextremisten nehmen?
Natürlich nicht.
Lorenz hat's gemacht. Und er hätte wissen müssen, wer das ist.
Also nochmals, ich denke, das ist richtig, dass unsere Landesbehörden das aufklären, dass wir jetzt erstmal schauen, was ist dort genau passiert. Ich weiß es nicht.
Aber war es richtig, dass er zurückgetreten ist?
Das ist seine Entscheidung gewesen. Das ist seine ganz persönliche Entscheidung gewesen. Das respektiere ich an dieser Stelle. Der Druck war enorm.
Hast du ihm Druck gemacht?
Nein.
Obwohl du gewusst hast, dass er damals ja noch eine Waffe gekauft haben soll von diesem Rechtsextremisten.
Ich habe meine Informationen aus der Presse erhalten. Und eines ist.
Hast du nicht gefragt, was da dran ist?
Nein.
Das fragt man nicht.
Ich gehe davon aus.
Das ist eine höchst politische Sache. Das haben wir in Berlin selbst mitbekommen. Innenminister von einem Nazi eine Waffe holt.
Nochmals. Es ist eine persönliche Betroffenheit, Punkt eins da. Zum Zweiten ist das medial sehr intensiv gelaufen.
Zu Recht, oder?
Naja, die Frage ist doch aber, was ist wirklich dran? Nicht alles, was in der Zeitung steht, muss am Ende auch Bestand haben. Und das ist schon ein Punkt, wo ich sage, jetzt warten wir doch bitte erstmal ab, bevor wir jemanden hier verurteilen oder an den Pranger stellen. Jetzt, ich will einfach wissen, bei den Behörden jetzt wird das erarbeitet und ausgearbeitet, was ist da genau gewesen? Und wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, dann können wir gerne urteilen. Beziehungsweise dann wird ein Urteil gesprochen über die Geschichte. Und das, denke ich, sollten wir auch ihm zugestehen. Das ist das gute Recht eines jeden von uns. Und solange gilt für mich, muss ich auch mal ganz klar so sagen, die Unschuldsvermutung. Es ist gerichtlich noch nicht festgestellt worden. Und das ist für mich entscheidend. Und mit Mutmaßung, tut mir leid, kann ich nicht um an der Stelle.
In eurem Wahlprogramm bekennt ihr euch zum 1,5-Grad-Ziel vom Pariser Klimaabkommen. Warum finde ich aber kein Wort zum Thema Solar oder Photovoltaik, zum Thema Klimaneutralität, wie alle anderen Parteien außer die AfD, das festschreiben, bis wann sie MV klimaneutral machen wollen? Ich lese auch nichts von Erdgas. Ihr unterstützt ja Nord Stream 2, richtig?
Unterstützen ist unterstellt, würde ich sagen.
Ja, wollt ihr Nord Stream 2 stoppen?
Nein.
Dann unterstützt ihr Nord Stream 2.
Würde ich nicht so sagen. Zum einen sind Verträge geschlossen worden.
Die du nicht brechen willst.
Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir uns an Verträge halten. Das ist eine gewisse Rechtssicherheit für beide Seiten. Das ist im üblichen, im deutschen Geschäftsverkehr auch so.
Aber warum finde ich das nicht in einem Wahlprogramm? Warum sehe ich nichts zu Erdgas und Nord Stream 2? Ist doch das Thema hier.
Nee. Ich glaube, wir haben viel wichtigere Themen. Viel, viel wichtigere Themen.
Das ist ja nicht die Frage. Warum finde ich dazu nichts?
Weil das nicht unser Thema ist.
Warum finde ich nichts zur Klimaneutralität?
Weil wir dort ein Bundesziel haben. 1,5 Grad. Ist das Thema, worauf wir uns bis 2045 als Bundesrepublik Deutschland geeinigt haben im Pariser oder verpflichtet haben.
Bis wann soll Mecklenburg-Vorpommern klimaneutral sein?
Jetzt ist die Frage dabei, wie wollen wir das bewerten, was wir bislang geschafft haben? Wir reden über 1990, ne, als Standardjahr.
Klimaneutral heißt?
CO2-neutral.
Das ist noch was anderes.
Ja, klimaneutral ist noch was anderes, richtig. Und Klimaziel.
Also die Linken und die Grünen wollen bis 2035 MV klimaneutral machen. Die SPD bis 2040. Ja. Und die CDU?
Das ist.
Die AfD ist wie ihr, die sagen gar nichts dazu.
Na, nur mal sagte, wir müssen doch erstmal schauen, was ist überhaupt Stand der Dinge jetzt hier?
Die Bundesregierung will ganz Deutschland bis 2045.
Genau, und das ist das Ziel, an dem wir uns orientieren sollten.
Also Michael sagt, die CDU will MV bis 2045 klimaneutral.
Das kann man so unterschreiben, ja.
Warum nicht früher? Das wäre doch ein Standortvorteil dann hier, oder? Wenn wir früher dran wären.
Bezweifle ich. Ich habe gestern Abend eine Diskussion in der IHK miterlebt, wo jemand, der bei einem großen Energieversorger dieser Region arbeitet, sagt: Wie wollen wir damit umgehen, dass derzeit in dieser Region viermal mehr Energie durch Windkraft produziert wird, als wir selbst verbrauchen? Wie wollen wir damit künftig umgehen? Was haben wir als Land davon? Wie akzeptiert ist das überhaupt bei unseren Bürgerinnen und Bürgern? Und wenn wir über Klimaneutralität reden und nur das Klimaziel damit auch fest im Blick haben und wann wir das schaffen wollen, haben wir eines aus meiner Sicht komplett unterschätzt.
Ja.
Diese Ziele kann man alle gerne in ein Wahlprogramm schreiben. Man muss die Menschen dazu mitnehmen. Und das sehe ich momentan nicht. Ja, das ist mein großes Problem momentan, wenn ich Land auf, Land ab unterwegs bin. Gerade bei mir im Landkreis weisen wir gerade enorm viele Flächen für Windenergieanlagen aus.
Aber ihr wollt ja weder, ihr wollt ja keine neuen Windräder aufstellen.
Das Ziel, was die auch immer in ihr Wahlprogramm schreiben, muss funktionieren. Ja, und zwar nicht, dass ich eine Gradzahl oder eine Jahreszahl nenne. Das ist für mich vollkommen egal. Ich muss die Menschen in der Region mitnehmen.
Ja, und Maßnahmen nennen, wie ihr das 1,5-Grad-Ziel, wozu ihr euch bekennt, erreichen wollt. Ich meine, der IPCC, der Weltklimarat, sagt, wir müssen in den nächsten 5 Jahren auf Null kommen. Also, und ihr sagt noch nicht mal irgendwas. Und das, was ihr sagt, heißt keine neuen Windräder. Ihr sagt nicht zu Solar. Ihr sagt nicht zu Moorvernässung. Ihr sagt nichts zur Klimaneutralität. Naja. Wie passt euer Bekenntnis 1,5-Grad-Ziel mit dem, was ihr sagt? Also ihr sagt ja eigentlich gar nichts.
Ja, die Frage ist, die anderen sagen, tun aber nichts. Jetzt sind wir mal Butter bei die Fische.
Und ihr sagt was und wollt nichts tun.
Ich bin Zweckverbandsvorsteher vom Zweckverband Peenetal. Das habe ich vorhin gerade gesagt. Wenn ein Zweckverband, ein Zusammenschluss dieser Kommunen überhaupt, oder wenn man sich das anschaut, Renaturierung und Moorrenaturierung sich anschaut in Mecklenburg-Vorpommern, dann kann man das im Peenetal sehen. Das ist doch eine Tatsache, die da ist. Wir haben Fakten geschaffen über Jahre und mittlerweile Jahrzehnte schon. Das ist ein schon laufender Prozess, schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte. Und jetzt wirft man uns vor, nur weil wir eine Jahreszahl nicht reinschreiben, wir würden nicht dazu stehen. Das ist doch hanebüchend, der Vorwurf. Ganz klar. Das muss ich dir so sagen. Fakten entscheiden am Ende und nicht Wünsche in Wahlprogrammen.
Aber wo sind die Maßnahmen, die zu eurem Bekenntnis im 1,5-Grad-Ziel passen? Ich habe da keine einzige Maßnahme gefunden.
Und jetzt kommen wir mal zu der Situation vor Ort. Fahr doch mal bitte über Land und unterhalte dich mit den Menschen in unseren Dörfern. Was wir dir von Haus halten von erneuerbaren Energien. Da kann ich in das Wahlprogramm schreiben, was ich möchte. Wenn ich die Leute nicht draußen mitnehme, endlich dabei und das verstehe, dass wenn wir erneuerbare Energien bauen wollen, schaffen wollen, dafür Fläche gewinnen wollen, dann muss ich die Menschen vor Ort mitnehmen.
Wie machst du das?
Solange wir diejenigen, die in den Städten gewählt werden, uns erklären, was wir hier draußen zu machen haben, dann wird es nicht gelingen.
Wie überzeugst du die Menschen da draußen von erneuerbaren Energien? Erneuerbare Energien ist übrigens auch nicht einmal hier aufgetaucht.
Es ist für mich unsäglich, wenn wir darüber reden heute, wird das mit den erneuerbaren Energien ja unsere Chancen in Mecklenburg-Vorpommern gerade attraktiv zu sein steigen. Die Realität ist doch eine andere. Wir haben heute die höchsten Strompreise deutschlandweit, weil wir den Netzausbau mitfinanzieren. Das kann doch nicht sein, dass wir 4-mal mehr Windenergie in der Region produzieren, als wir selbst verbrauchen und bezahlen dann auch noch mehr Strompreis, einen höheren Strompreis dafür. Das sind die Aufgaben, die erst einmal gelöst werden müssen. Und dann können wir uns gerne drüber unterhalten, welche Ziele wir dahinter packen. Wenn wir es nicht schaffen, als Mecklenburg-Vorpommern von diesem Klimawandel auch etwas abzubekommen. Und wenn man bei den Wahlprogrammen der anderen nur findet, wir wollen die Erneuerbaren ausbauen, aber nicht sagt, dafür wird der ländliche Raum herhalten, dann ist das ziemlich unehrlich, weil in Berlin-Kreuzberg wird niemand eine Windmühle hinstellen und auch nicht in Rostock auf dem Markt.
Berlin ist kein Flächenland.
So, und jetzt sind wir nämlich genau bei dem, wir müssen uns ehrlich machen zwischen Stadt und Land. Das ist der Konflikt, den wir klären müssen. Und es kann nicht sein, dass die ärmsten Gemeinden in meinem Landkreis die größten Windparks haben. Was ist hier los in diesem Land?
Du könntest ja beteiligen.
Ja, das ist doch ein Armutszeugnis. Das, was Christian Pegel versucht hat, ist ja eine gute Idee, die aber nicht fliegt.
Der Energieminister,
richtig. Also das fliegt in keinster Weise. Man muss doch ganz klar sagen, als Gemeinde in eine Minderheitsbeteiligung zu gehen bei einer Gesellschaft, die im Zweifel nicht mal mehr ihren Hauptsitz hier im Land hat,
die Gemeinde als GmbH oder Betreiber an sich aufstellen?
Naja.
Willst du auch nicht?
Naja, die leben, man muss sich schon mal angucken, wie das funktioniert. Ich habe einen Flächeneigentümer. Der wird von einem Windmüller angesprochen. Der sagt, du pass auf, ich bin Projektentwickler. Wir wollen hier bei dir, du hast eine Windeinlassfläche, gerne die Mühle bauen. Da ist die Gemeinde komplett raus.
Das kannst du ja ändern.
Darum wird's gehen.
Zum Schluss, ihr sprecht zwar in eurem Wahlprogramm von Breitband und alle anderen von Glasfaser. Warum finde ich bei euch nicht zu Glasfaser? Weil wenn ihr von Breitband redet, dann reden wir ja von Kupferkabel.
Nein.
Ihr meint mit Breitband Glasfaser?
Ist Glasfaser. Ist Gleichzeichen zwischen.
Steht nur nicht in eurem Wahlprogramm.
Breitband ist klar.
Kupfer ist gestern.
Wann
haben alle in Mecklenburg-Vorpommern Glasfaser?
Am liebsten gestern.
Aber was ist euer Ziel?
Kann man so nicht beantworten.
Manuel Schwesig sagt 2026, garantiert.
2018 sollten wir schon fertig sein.
Wann sagst du, du willst ja Ministerpräsident werden?
Ich werde diese Jahreszahl nicht nennen, weil sie unrealistisch ist.
Gut.
Ich erlebe den Breitbandausbau gerade, wie der läuft und mit welchen Schwierigkeiten. Und so wie die Förderprogramme aufgestellt sind, ist es überhaupt nicht realistisch, eine Jahreszahl zu nennen. Weil wir wissen manchmal gar nicht, wie lange wir das Papier bewegen müssen, bevor wir anfangen zu bauen.
Aber ein Ziel wäre doch schön, oder?
So schnell wie möglich. Das ist das Ziel.
Michael, jetzt kommt noch Hans mit den Publikumsfragen. Danke für deine Zeit.
Gerne.
Ich geh mal hier raus.
Jo.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
So, wir fangen mal gleich mit der 1-Million-Dollar-Frage von Kopfsalat an. Würdest du dich mit Hilfe der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen?
Nein.
Definitiv nein.
Nein.
Dann von mehreren die Frage, da steigen wir jetzt tief ein in die Landespolitik. Fischbrötchen gegen Rechtsradikale. Hintergrund, am 1. Mai hatte die NPD versucht, in Greifswald eine große Demo zu machen. Da gab es dann ein Bündnis dagegen, Greifswald für alle. Die haben letztlich das verhindert. Und dann wird kritisiert, dass du aber als Landrat nicht daran teilgenommen hast, sondern zeitgleich in Wiek bei einem Fischbrötchen-Termin warst. Falsches Timing, falsche Prioritätensetzung?
Nicht richtig. Und aus einem einfachen Grund. Der Tag, an dem wir das aufgenommen haben, war in der Woche. Aber wir haben das am 1. Mai gepostet. Ich war nicht in Greifswald an dem Tag.
Du warst aber auch nicht bei der Demo oder bei dem Bündnis Greifswald für alle. Nein. Warum nicht? Nein. Du hättest dann ja Zeit gehabt.
Der Landkreis ist Genehmigungsbehörde gewesen an diesem Tag und ich war in Bereitschaft im Hintergrund und habe mit meinen Kollegen den ganzen Tag über Kontakt gehabt, wie die Lage ist. Ich war im Bereitschaftsraum sozusagen und habe sozusagen im Lagebild sozusagen gesessen, bin aber nicht vor Ort gewesen.
Hättest du vor Ort sein können oder sagst du, nee, weil ich als Landrat da in Funktion war, hätte ich gar nicht an dem Bündnis mich in irgendeiner Form beteiligen dürfen?
Bei der angespannten Lage, die wir dort hatten, habe ich gesagt, auch zum Schutz meiner Kollegen und auch als Rückendeckung, ich will immer ansprechbar sein. Wenn ich dort vor Ort mit drinne gewesen wäre, wäre das nicht möglich gewesen. Und es ging darum, dass wir diese Lage dort gut abarbeiten können, auch im Zusammenspiel mit der Polizei. Und daher war meine Arbeit an der Stelle im Vordergrund.
Wenn die nicht gewesen wäre, hättest du daran teilgenommen? Ja. Okay. Veganes Pamphlan fragt, machst du dir Sorgen, dass der bundesweite Negativtrend für die Union deinen Wahlkampf beeinflussen könnte oder beeinflusst?
Sorgen mache ich mir nicht. Ich nehme aber sehr wohl wahr, dass die Bürgerinnen und Bürger auch mit den Bundesthemen uns auch im Wahlkampf hier im Land natürlich Fragen stellen. Das erleben wir sehr wohl. Sorgen mache ich mir nicht, denn wir wollen ganz klar auch als CDU in Mecklenburg-Vorpommern ein eigenes Profil haben und wir haben eigene Themen und damit wollen wir natürlich auch punkten.
Es gibt also keinen, auf Landesebene keinen Laschet-Kollateralschaden?
Warten wir mal die Wahl ab, aber ich würde ihn erstmal so nicht sehen.
Achter Dieken fragt, kommen jetzt ein paar Fragen zum Thema Ökologie, Nachhaltigkeit. Wiedervernässung von Moorflächen ist eine groß diskutierte Naturschutzmaßnahme. Wie stehst du dazu und wie stehst du zur Kampagne von Philipp Amthor, der sagt, Vorpommern darf nicht absaufen und damit sozusagen Stimmung macht gegen die Wiedervernässung?
Also wir reden über Moorflächen, die in der Vergangenheit durchaus auch landwirtschaftlich genutzt waren, zum Teil intensiv. Eines ist klar, dass wir diese Moorflächen wieder so in Schuss bringen müssen, dass der Verfall der Moore, das heißt dieses Vermullen, dass dieser Rückgang des Torfkörpers aufgehalten wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Wofür ich mich aber einsetze, ist, dass wir ein Management auf diesen Flächen fahren, dass sie auch wieder genutzt werden können. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema für die Zukunft, dass wir zum einen einen Wassermanagement fahren, dass der Moorkörper nicht weiter zurückgeht, dass der gehalten wird und möglichst aufbaut, damit wir dort auch CO2 binden können. Diese Vernässung über alles ist ein Mittel, das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Ich glaube, diesen Flächenverbrauch, den wir damit auch haben, da sollten wir vorsichtiger mit umgehen. Vielmehr versuchen, diese Flächen wieder in eine Art Nutzung auch einzubringen, denn durch die Nutzung haben wir auch eine unglaubliche Artenvielfalt da drinne, während bei der Vernässung durchaus auch Monokulturen, insbesondere auch Schilfmonokulturen entstehen. Und da muss man sich genau anschauen, was für welche Fläche das Richtige ist. Die Moorkörper sind sehr unterschiedlich, auch von der Höhe her. Das heißt, wir haben Moorkörper, die so stark zurückgegangen sind, dass wir fast einen Meter Wasser darüber haben mittlerweile. Da ist manchmal nicht mehr viel zu tun, aber wir wollen schauen, dass wir nicht nur alles unter Wasser setzen. Das kann, glaube ich, nicht die Zukunft sein. Gerade auch die neue EU-Förderperiode sieht ja da einige Maßnahmen vor, wie man auf Moorflächen wieder etwas anders betrachtet. Es sind auch Nutzflächen, die wir vielleicht nicht ganz aufgeben sollten.
Also dein Stichwort wäre, Renaturierung ist mehr als Wiedervernässung.
Das ist richtig so. So kann man zusammenfassen, ja.
Markus Babbel möchte gern wissen, was du vom massiven Ackerflächenerwerb durch Superreiche und Konzerne hältst. Das ist in Ostdeutschland insgesamt ein ziemliches Problem.
Ja, das wird reichlich diskutiert. Ich weiß jetzt nicht, wo die Grenze bei Superreich und Konzern ist. Viele Verkäufer.
Man muss es sich leisten können.
Man muss es sich leisten können. Sicherlich, es gibt viele Landwirte, die fleißig arbeiten, die vielleicht auch Investoren im Hintergrund haben. Die Grenze ist da sehr fließend. Deswegen frage ich so, wo ist da jetzt genau der Schnitt? Und wir müssen aufpassen, dass wir schon auch schauen, nur bäuerliche Strukturen, kleinbäuerliche Strukturen, wie wir sie vielleicht in Bayern oder auch im Nordrhein-Westfälischen noch finden, wird es für Mecklenburg-Vorpommern aus meiner Sicht kaum geben können, weil wir eine andere Agrarstruktur haben.
Aber das Problem heißt Landgrabbing.
Aber das Problem heißt Landgrabbing und sicherlich müssen wir schauen, was dort gerade passiert. Wie man dem entgegenwirkt, ist ja eher die Frage.
Ja.
Und da bin ich ein wenig überfragt, weil das ist zurzeit mit unserem Rechtssystem so, wie es da ist. Legitim. Und das ist, glaube ich, eine Frage, das geht um Eigentum, es ist grundrechtlich geschützt und dann müssen wir schon sagen, an welcher Stelle wollen wir auch die Grundrechte vielleicht sogar einschränken. Aber das ist eine Diskussion, das ist keine Diskussion des Landes Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, sondern das ist schon ein Thema, was dann auf die Bundesebene gehört.
Obwohl Länder auch über den Bundesrat eigene Gesetzesinitiativen einbringen können.
Aber das ist auch richtig.
Thomas Heuer, wie soll der Ostseetourismus ökologischer werden?
Ich denke, dass wir gerade in Mecklenburg-Vorpommern eine Riesenchance haben, den das Küstenvorland stärker auch touristisch ins Spiel zu bringen. Aus meiner Sicht haben wir, gerade wenn man das mal so sieht, zur Insel Usedom, Rügen, Daas, Warnemünde, wir haben eine breite Ostseefront, die, glaube ich, touristisch eine tolle 1A-Lage ist. Besser geht's nicht. Wir haben aber auf der anderen Seite ein Küstenvorland, was ein unglaubliches Entwicklungspotenzial hat. Und ich sehe momentan eine ganz große Entwicklungsmöglichkeiten der Region vor der Küste. Wir müssen nur gucken, dass wir die Qualität und auch das Urlauberverhalten, was wir derzeit erleben, auch an der Küste so gestalten, nachhalten, dass das für alle ein schöner Urlaub wird. Denn eines muss klar sein, wer bei uns einmal war, soll gerne wiederkommen.
Ja, das war jetzt der Werbeblock für das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern. Konkrete Maßnahmen habe ich nicht gehört, aber kann man ja noch dran arbeiten. Dann möchte Nick wissen, das ist jetzt nicht der Themenkomplex Nachhaltigkeit. Vorpommern-Greifswald, Corona-Pandemie, hatte neben MSE, also Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, immer die höchsten Inzidenzwerte und insgesamt die meisten Corona-Fälle. Wie bewertest du als Landrat den Umgang mit der Pandemie und was würdest du landesweit anders machen als in Vorpommern-Greifswald? Wird von anderer Seite auch kritisiert, dass die entsprechenden Daten nicht veröffentlicht worden seien. Das Innenministerium habe bestätigt, dass seit Februar der Infektionsschutzkonformität nicht mehr gegeben war.
Wir haben gerade zu Anfang des Jahres ganz enorme Fallzahlen gehabt.
Ja.
Bei uns war eben das Thema die Nähe zu Polen. Der Grenzverkehr sowohl unserer eigenen Bürger, aber auch vieler polnischer Mitarbeiter hat dazu geführt, dass wir doch eine ganze Menge Infektionen bei uns im Landkreis hatten, und zwar mehr als alle anderen Landkreise. Ich habe mal gesagt, das, was wir bei uns schaffen, an Infektionsketten zu finden und zu brechen, wird dazu führen, dass alle anderen Landkreise nicht so stark von dieser Pandemie betroffen sein werden. Das heißt, wir haben mehr als alle anderen Landkreise eigenes Personal aus der Kreisverwaltung, aus allen Abteilungen des Hauses. Wir waren
die Vorstopper?
Wir waren, wenn man so will, die Vorstopper und haben die da reingegeben. Es hat am Ende, muss man aber auch so sagen, mit all der vielen Personalstärke, die wir drinnen hatten, nicht gereicht, diese Welle, die uns erreicht hat, und zwar in mehreren Schüben auch noch, wirklich abzuarbeiten. Mhm. Dazu ist es dann so gewesen, dass die Abteilungen unglaublich groß waren. Ich hätte mir gewünscht, dass wir deutlich mehr Unterstützung auch gehabt hätten. Ich habe darum gebeten, dass wir früher Impfstoff bekommen, dass wir eben so wie alle anderen Bundesländer, die eben die Grenze zu Tschechien und Polen hatten, ob es Bayern, Sachsen, wie auch Thüringen, wie auch immer, ich habe darum gebeten, gebt uns etwas mehr Impfstoff, damit wir so einen Schutzkorridor hinbekommen hier. Das ist nicht passiert. Das bedauere ich sehr. Ich habe Personal abgefragt. Am Ende ist eine Frau, eine Mitarbeiterin bei uns gelandet. Ich will nicht sagen, dass man uns hängen lassen hat, aber es war eine bittere Zeit. Und meine Kollegin im Haus und Kollegen, die haben zum Teil mehrere hundert Überstunden gemacht, im Schichtdienst gearbeitet.
Akzeptierst du den Vorwurf mangelnder Datentransparenz?
Ich sage einfach, wir hatten unglaublich viel Arbeit und man möge bitte zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen, die dort gearbeitet haben, über ihre Grenze gegangen sind und mehr gemacht haben, viel, viel mehr geleistet haben als alle anderen. Und die Diskussion, die wir dann im Nachgang bekommen haben von Menschen, die das nicht akzeptieren, dass wir einfach eine Sondersituation hatten, in einer Krise waren und die nicht uns unterstützt haben, das werfe ich denen vor, dass sie uns eher beschossen haben, aber nicht unterstützt haben bei der Arbeit, die wir da eigentlich auf dem Tisch hatten.
Damit hast du die Frage mangelnder Datentransparenz weiträumig umfahren.
Ich habe sie umfahren, weil ich ganz klar sage, wir haben so viel Arbeit gehabt, dass wir nicht alles geschafft haben, obwohl wir unglaublich viel Personal drin hatten.
Jem Hadar möchte wissen, wirst du dich für ein Lobbyregister als Ministerpräsident auf Landesebene einsetzen?
Ja, können wir gerne machen. Ich würde aber gerne drin diskutieren, was alles unter Lobby fällt. Ich glaube, da kann man deutlich mehr drunter sehen, als wir das heute machen.
Dann letzte zwei Fragen zur Gesundheitsversorgung. Frau Dr. Anja Katharina Peters möchte wissen, welche Konzepte hast du, um mehr Pflegepersonal in MV auszubilden und nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen?
Spannendes Thema. Wir haben deutlich weniger Schulabgänger, als in den nächsten Jahren Menschen in die Rente gehen werden in unserem Land. Das wird auch die Pflege ganz besonders betreffen. Und dazu kommt, unsere rechtlichen Regelungen verpflichten ja sowohl die Krankenhäuser als auch die im Bereich der Altenpflege, dass wir einen Mindeststandard haben müssen an Pflegekräften. Das wird dazu führen, dass wir die zum Teil gar nicht haben werden. Wir müssen dort mehr ausbilden. Mhm. Ich glaube, wir werden nicht umhinkommen, auch Arbeitskräfte aus dem Ausland zu gewinnen an der Stelle, weil ansonsten wird es uns nicht gelingen und wir werden zum Teil Betten stilllegen müssen. Ich will das Gespenst ruhig mal an die Wand malen. Wir werden immer einen zeitlichen Vorlauf brauchen, weil bis diejenigen auch durch die Ausbildung sind und wirklich sich im Berufsleben voll befinden, wird es eine Zeit brauchen. Wir müssen eigentlich viel schneller werden.
Ich glaube, wir können. Muss Pflegepersonal, professionelles Pflegepersonal besser bezahlt werden?
Also die Frage der Bezahlung ist bei den Pflegekräften, meine ich, nicht das Thema. Die Frage der Arbeitsbelastung ist ein Thema. Das ist eher das, was die
bewegt. Da gibt es einen Zusammenhang.
Ja, und meines Wissens nach ist es ihnen lieber, eine Kollegin mehr zu haben, damit der Druck runterkommt, als mehr Geld zu bekommen. Weil mit mehr Geld alleine sind die nicht glücklich. Und ich weiß, dass viele von denen auch gerne eher Stunden absenken würden, auf 30 Stunden oder ähnliches gehen, als lieber die volle Stelle auf Dauer machen. Ja. Weil es eben eine schwere, körperlich auch schwere Arbeit ist.
Aber die Kollegin mehr gibt es vielleicht auch nur, wenn sie besser bezahlt wird. Gut, das waren die.
Ja, sie muss erstmal ausgebildet werden. Das ist der Schlüssel. Und ich glaube, wir sollten mal schauen, ob wir nicht gerade im östlichen Landesteil dort etwas leisten können fürs gesamte Land, indem wir mal schauen, ob wir nicht auch mit unseren polnischen Nachbarn, also wenn ich jetzt mal ins Krankenhaus zum Beispiel nach Pasewalk schaue, da ist ein Drittel der Ärzte sind polnische Bürger, die dort.
Gibt's da schon eine Kooperation mit den Polen über die Landesgrenze hinweg? Das Problem ist ja schon da.
Also wir sind mit der polnischen, also gerade mit dem Kreis Police immer wieder als Nachbarkreis in einem Gespräch, inwieweit wir zusammen eine berufsschulische Ausbildung, aber zu anderen Berufen auch hinbekommen. Das System ist aber nicht so kompatibel zwischen Deutschland und Polen. Wir haben da sehr, sehr große Unterschiede. Das macht es schwer. Wenn wir das aber schaffen könnten, polnischen Schulabgängern den Einstieg bei uns zu ermöglichen, vielleicht auch aus dem deutsch-polnischen Gymnasium, den ein oder anderen, das wir in Löcknitz ja haben, dort die Türen zu öffnen, könnte das ein Weg sein für die Zukunft.
Michael, danke für deine Zeit, für deine Antworten. Danke für eure Fragen, eure Unterstützung. Ihr wisst, ohne die gäbe es dieses Format nicht. Ihr seht auch gleich, wer in den vergangenen 4 Wochen da besonders sich hervorgetan hat. Zum Abschluss, einige Fragen, was ist eigentlich mit der AfD? Gibt es da auch ein Interview mit dem Spitzenkandidaten zur Landtagswahl? Nein, wird es nicht geben. Es gab eine Zusage der AfD für ein Interview, dann aber leider keinen Termin. Tja, so ist das manchmal.